Hallo, komm rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre Sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, im Herrenspielzimmer, Ausgabe 37, ganz kurz vom EM-Finale. Naja, so kurz auch nicht, in 3 Stunden geht's los. Und ja, wir sind quasi hier am heißen Mikro. Wir werden natürlich heute auch über andere Dinge reden als über die EM. Es wäre geiler gewesen, wenn der Podcast wirklich einen Tag nach dem EM-Finale aufgenommen worden wäre, aber so ist das halt. Claes ist da. Claes, schön, dass du da bist.
Ja, ich finde das auch immer sehr schön.
Guten Tag. Ja, ich freue mich. Und Banasa ist da, mein alter Podcast-Partner in Crime. Ich habe gedacht, das passt ganz gut, weil man mit dem auch noch über andere Sachen reden kann. Und ja, wir in Sachen EM auch gar nicht so schrecklich viel sagen können, zumindest nichts, was wir in den letzten Wochen nicht schon besprochen hätten. Banasa, schön, dass du da bist.
Ja, Grüße. Banasa im Podcast. Was haben wir denn, 2020 oder was?
Du bist ein bisschen, warte mal, dein Mikro ist echt ein bisschen komisch.
Das habe ich befürchtet, ja.
Ich mache das mal ein kleines bisschen lauter wieder. Gut. Ja, wer gewinnt denn irgendwie? Der M-Box hat eine schöne Grafik heute auf Twitter gepostet, von der ganzen Welt irgendwie. Und da gab es so 3 Optionen irgendwie. Die möchten, dass Italien gewinnt irgendwie, war natürlich nur Italien. Die möchten, dass England gewinnt, war so die Hälfte von Großbritannien. Und alle, die England verlieren sehen wollen, war der Rest der Welt. Und das ist ein bisschen so irgendwie. Die Engländer haben sich mit dieser EM wirklich eine unfassbare, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, unsympathischen Malus auferlegt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Doch bei Banner, da weiß ich's. Aber die Äußerung von Southgate, dem englischen Nationaltrainer, wo er irgendwie den Sieg gegen Deutschland mit dem Zweiten Weltkrieg vergleicht, ist für mich so ein fucking No-Go und hat wirklich das letzte bisschen Verständnis irgendwie oder Sympathie für dieses englische Team wirklich, wirklich vernichtet. Wie seht ihr die Engländer und wie seht ihr die Performance irgendwie oder das Auftreten der Engländer während dieser EM?
Oh, haben sich halt nicht mit Ruhm bekleckert, ne? Also ich hasse die auch richtig jetzt. Es ist richtig. Also alleine schon durch diesen Elfer da in der Verlängerung, ich weiß auch nicht, also das macht mich am wütendsten eigentlich, dass du mittlerweile
gegen Dänemark, das war 1-2.
Ja, also dass du einen Videoreferier hast und der da nicht einschreiten darf, dann kannst du den halt auch lassen. Also soll denn sowas? Ich meine, das ist doch klar kein Elfer. Wer pfeift denn sowas? Ist halt die Frage, warum pfeift der Schiri, ne? Wenn wer da nicht sicher ist, offenbar. Und dann ist die Frage, warum es der Video-Assistant-Referier nicht zurücknehmen kann. Also ich meine, der Sterling, als er richtig berührt wird, liegt er ja schon am Boden fast, ne? Der ist ja schon in der Querlage. Ah. Und danach stellt sich Sterling hin und sagt, das ist ein klarer Elfer.
Ja, was soll er auch sagen, ne? Was soll er auch sagen? Das Ding ist. Ja,
gut, also komm, da gibt's genug Fußballer, die danach hingestellt haben.
Ich erinnere mich, 2 Jahre Pokal-Halbfinale gegen Bayern, irgendwie in der Verlängerung haben wir genauso einen Elfmeter auch gekriegt. Elfmeter werden manchmal gefallen, aber es ist schon auffällig, ne? Die Spanier haben sich auch sehr echauffiert, haben gesagt, irgendwie, die UEFA hätte irgendwie gefühlt alles getan dafür, dass England dieses Turnier gewinnt, irgendwie.
Das ist schon die Ansetzung, ne? Sie haben ein Heimspiel nach dem anderen. Ich meine, wir hätten das auch gehabt, so ziemlich, aber wir hatten es lange. Naja, gut, wir haben die ganze Gruppenphase.
Vorne, Punkt. Und England hatte ja bis auf ein Spiel, jetzt bis zum Endspiel alles zu Hause. Das ist halt schon komisch, wenn du sagst, du machst eine EM in Europa und eine Mannschaft hat irgendwie ständig Heimspiele. Das ist schon sehr, sehr seltsam.
Ja, dann natürlich irgendwie alle Fans rein. Ja. Ja. Also hast du wirklich auch noch Atmosphäre und die sind ja komplett eskaliert. Und ja, also da sind so viele Sachen passiert, die sie unsympathisch machen. Wie gesagt, also generell hat erstmal jeder zu Dänemark gehalten, ne?
Ja.
Und wie sie sich dann verhalten haben gegen Deutschland, bei der Hymne buhen, an der Trainer mit seinem Weltkriegsvergleich. Also, was ein Unsinn, oder? Ich meine, wie oft die gegen uns gespielt haben. Und da waren sie nicht so motiviert wegen dem
Weltkrieg. Ja, echt. Das also, aber, was war denn die letzten 55 Jahre, als jedes Spiel gegen uns verloren haben? Irgendwie kam da diese Weltkriegsgefühle nicht hoch, oder was?
Nee, da waren die noch nicht da. Und das sind halt so viele Sachen. Und sie sind halt wirklich unsympathisch. Noch dazu spielen sie keinen schönen Fußball, sondern obwohl sie die Spieler hätten, ne? Spielen sie einen absoluten Anti-Fußball da.
Ja, aber bei Southgate selber sitzt der Stachel da auch tief, oder? Weil hat er nicht 96 den Elfer verschossen gegen Deutschland?
Richtig, ja. Im Halbfinale damals, ja. Auch in Wembley übrigens, ja.
Ja, also, keine Ahnung, ich hoffe wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach Balotelli und Co. irgendwann mal wieder zu Italien irgendwo halte, aber krass. Aber ich halte heute so zu Italien. Ich hoffe, ich
habe. Aber das Ding ist, ey, ganz, ich habe heute auch ein, zwei Leute gelesen, die genau dasselbe gesagt haben. Irgendwie, ich kann eigentlich nicht für Italien sein nach 2006 und so. Aber weißt du, die Italiener haben halt 2006 ja gegen Deutschland gewonnen, aber mehr kann man ihnen eigentlich nicht vorwerfen. Dass Balotelli unsympathisch ist, ist dann eine andere Sache. Aber also, ich verliere 100-mal lieber gegen Italien irgendwie als gegen Holland oder vor allem gegen England. Das ist halt ein anderes Kaliber, finde ich. Und man muss, also finde ich, wenn man, also ich versuche jetzt mal so objektiv so wie möglich zu sein. Ich finde auch, dass Italien von allen Teams irgendwie die beste Europameisterschaft gespielt hat. Vom Enthusiasmus, von der Sympathie, von der Dominanz, von den Spielen, das hat alles gepasst. Von daher haben sie auch einfach verdient. Und ich hoffe wirklich, dass sie es heute Abend machen. Auch wenn es jetzt in Wembley ist und so. Und auch wenn hier der Spielmacher irgendwie mit der Achillessehne jetzt im Stadion ist. Ich wollte gerade sagen, zu Hause ist, aber den haben sie ja eingeflogen. Balthasar, was hast du denn eigentlich dazu, zu der ganzen Sache?
Ja, also erstmal kann ich Enkles da nur recht geben. Einfach alles, was irgendwie England diese EM über gemacht hat, war irgendwie unsympathisch. Dazu kommen wir jetzt noch, gut, das ist immer dann natürlich ein bisschen blöd, die Taten von einem auf alle zu übertragen, aber es passt ja dann auch so perfekt ins Bild, dass hier der Laserpointer wäre des Elfmeters. Das wäre ja so noch die Krönung. Weiß ich nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, die UEFA hat für all das und Ausschreitungen im Stadion, Bengaloo und so weiter.
15.000,
und das
ne?
Pfeifen, nee, 30.000 muss
30.000, okay.
Die Armen. Ja. Das wird sie bestimmt bankrott machen.
Ja.
Das ist ein Witz. Ja, und muss auch sagen, also,
auf der anderen Seite, was sollst du gegen Laserpointer machen, ne? Also, du kannst jetzt schlecht das Spiel wiederholen lassen oder die disqualifizieren, aber
es passt halt so ins Bild.
Ne? Ja, genau. Mhm.
Ja, und sonst würde ich dir auch recht geben, dass Italien, ja, denke ich schon auch den offensivsten Fußball mehr oder weniger fast noch gespielt hat von den Teams, die jetzt so weit gekommen sind. Was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte im Verlauf der EM, dass einfach alle sich nur noch hinten reinstellen und einfach alle nur noch irgendwie auf Defensivkontrolle spielen. Also Frankreich ja auch, wo ich mir auch denke, Alter, ihr habt irgendwie das beste Mittelfeld der Welt, ihr habt eine Kick-Ass-Offensive und ihr stellt euch irgendwie mit 4-4-2 hinten rein und macht das Tor dicht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ausgerechnet die Italiener haben wenigstens irgendwie mal versucht, so eine Art Offensivspiel aufzubauen. Von daher, ja, bin ich auf jeden Fall heute für Italien, was auch für mich weird ist, weil ich auch so irgendwie quasi vom Fußballinteresse her, das für mich ja normal war, Italien zu hassen, aber ich muss auch einfach sagen, seit wir sie 2016 das erste Mal geschlagen haben, bin ich jetzt, habe ich so meinen Frieden irgendwie
beim
mit
großen
Italien
Turnier.
Geschlossen. Ja, genau. Ja. Also seitdem ist für mich okay. Und man muss ja auch fairerweise sagen, genau wie Deutschland auch, Italien hat auch in den letzten Jahren oftmals einfach auf die Fresse gekriegt. So bei großen Turnieren. Also es ist jetzt auch nicht so, als wären sie irgendwie, ich meine 2014 sind sie als 2010 sind sie als Weltmeister, glaube ich, in der Gruppenphase ausgeschieden, oder?
Ja, naja. Bei der WM, ja.
Genau, und 2014 ja auch relativ früh raus. Also Italien ist halt, ne, die haben jetzt eine ganze Weile lang kassiert, jetzt ist auch wieder gut.
Ich muss aber auch sagen, ja, ganz ehrlich, ich kann mich erinnern, dass ich mir am Anfang des Turniers irgendwie so die in Anführungsstrichen Favoriten angeschaut habe und habe ich mir die Italiener angeschaut und gesagt, von den Namen her, ey, da kennst du ja echt nur irgendwie bis auf die alten Männer und vielleicht Immobile kennst du ja echt nicht viele. Das ist ja echt eine Mannschaft der Unbekannten so. Ne? Es kann man natürlich sagen, ja, Krömer, dann fehlt's ja aber an Fußball-Sachverstand, dass du die alle nicht kennst. Ja, kann man sagen. Aber ich habe echt gedacht, boah, die werden ja gar nichts mit, alles nur unbekannte Spieler. Und ja, daran sieht man mal, ne? Also, das stimmt schon. Das war so ein bisschen, vielleicht ein bisschen der Geheimfavorit. Ich hätte auch niemals das Finale so auf der Rechnung gehabt. Ich glaube auch keiner. Von daher, ja, aber so ist das.
Das Spiel ist komplett 50-50 wieder, genau wie Italien, Spanien auch ein 50-50 war. Die Frage ist halt nur, zu wem man hält. Und da muss man halt zu Italien halten, weil die Engländer, wie gesagt, ne? Also es kommt ja halt drauf an, wie sich auch die Fans benehmen. Und ich meine, wenn wir das vergleichen, ne? Deutschland hat 2006 einen großen Schritt in Anerkennung in der Welt wieder zurückbekommen, ne? Weil wir uns gut verhalten haben.
Zu Gast bei Freunden. Unschuss und das war, genau, genau. Das war auch das war das Programm. Ne?
Und jetzt haben die mehr oder weniger eine Heim-EM, weil sie basically gefühlt jedes wichtige Spiel haben. Und benehmen sich halt wie die Axt im Walde. Ja, keine Ahnung. Dann sollen sie halt wieder weinen. Also ich hoffe wirklich.
Und sie wieder selbst zerfleischen, ne?
Ich habe sehr viele Italiener in meiner Umgebung und die machen dann immer schöne Autokorsos. Dann hupen die ganze Nacht. Da bin ich dabei.
Nee, aber das Geile ist auch, dass gerade Southgate nach der Vorrunde massiv kritisiert wurde, genau für den Fußball, was gerade Balthasar gesagt hat. Dann auf einmal, irgendwie, da sieht man mal, dass das jegliche, siehe auch Yogi und das Portugal-Spiel, dass jegliche Taktik irgendwie Kritik daran immer irgendwie dann sich in Luft auflöst, irgendwie, wenn das Ergebnis stimmt. Ne? Also, und wenn sie jetzt heute gegen Italien verlieren, irgendwie dann werden sie sich wieder selbst zerfleischen. Da sind die Engländer auch sehr, sehr gut, gerade die Boulevardpresse da. Und ja, Ich fand auch sehr erfrischend, irgendwie, wie Schmeichel sich da im Halbfinale hinsetzt und sagt, irgendwie, was wollt ihr mit eurem Scheiß, irgendwie jetzt Coming Home immer, irgendwie, der war noch nie zu Hause, ihr habt das Ding noch nie gewonnen. Und dann, ja, aber 66 war ein World Cup, was wollt ihr irgendwie? Und ja, also ich finde persönlich, wenn man mal so zurückguckt, vielleicht auch die Frage dann direkt an euch, was die großen Gewinner dieser EM sind, würde man definitiv sagen, Dänemark, den hätte ich von allen am meisten gegönnt. Irgendwie, da hat man richtig mitgefiebert aufgrund dieses massiven Rückschlags irgendwie. Das war einfach so ein sympathischer Haufen irgendwie mit Kjær, mit Schmeichel irgendwie. Die Art und Weise, wie sie mit diesem, wie sie mit ihren Mannschaftskollegen dann umgegangen sind. Irgendwie die Frau, also als es passiert ist mit Eriksen, die Frau irgendwie beruhigt sich um ihn rum. Das war einfach so, auch so als Vorbildfunktion für die Jugend, finde ich. Ich bin ja immer jemand, der auf sowas guckt. Ich fand das so fantastisch. Für mich sind das die großen Gewinner, die großen Verlierer, muss man wahrscheinlich sagen. Auf jeden Fall die super arroganten Franzosen, die eigentlich das beste Team der Welt sind, irgendwie aber sich mit ihrer Arroganz selbst rausgekegelt haben. Was man da so jetzt im Nachhinein gehört hat, dass die irgendwie einfach so lange nachts gezockt haben, dass die Betreuer morgens aus dem Bett gekriegt haben. Und Mbappé irgendwie wohl so der König der Sache ist. Ist natürlich auch lustig, dass der dann den entscheidenden Elfmeter verschießt. Und man kann, glaube ich, noch sagen, dass die Schweizer einer der großen Gewinner sind. Die hätte jetzt auch nicht so weit kommen sehen. Und ja, ich weiß gar nicht, kann man sagen, die Deutschen sind die Verlierer? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie, die meisten haben ja nicht mal die Gruppe zugetraut. Wir sind sehr unglücklich gegen England ausgeschieden. Also große Verlierer würde ich uns jetzt nicht sehen irgendwie. Aber mal die Frage an euch. Wer sind für euch die großen Gewinner und wer sind die großen Verlierer?
Ja, wie du es gesagt hast. Also ich meine, die Dänen haben sich natürlich mal wieder gut verkauft, ne, und sind irgendwie dann so Sympathieträger geworden, weil ja auch viele große Nationen schon draußen waren an dem Punkt. Na gut, waren auch noch drei drin. Aber ja, die Schweiz hat super verkauft. Österreich hat sich super verkauft. Ich meine, wenn du die Italiener in die Verlängerung zwingst, immerhin. Ja, und Gewinner sind definitiv, weiß nicht, die Italiener wahrscheinlich. Ja, also ich meine, die sind jetzt wieder sympathischer in aller Welt. Jeder mag sie jetzt zumindest heute.
Und sollten sie besser nicht verlieren.
Ja, also ich meine, wir hätten ja prinzipiell mehr Grund, die Italiener zu hassen, ne? Also eigentlich, die haben uns als Sommermärchen kaputt gemacht 2006, ja. Die haben mit Balotelli unsere, was war das, 2012?
EM? Ja. Die EM, wo wir eigentlich alle gesagt haben, Deutschland, das ist Deutschlands Turnier zum Verlieren,
ja,
eigentlich.
Ja, da hat uns Balotelli rausgeäumelt und also wir haben ja schlimmere Niederlagen gegen Italien gehabt, weil wir gegen England wenig verlieren. Aber trotzdem, also den gönnst du es da heute definitiv mehr. Und ja, also ob Deutschland jetzt ein großer Verlierer ist, klar, wenn wir im Achtelfinale rausgehen, dann sind wir immer ein großer Verlierer als Deutschland, denke ich. Aber ja, war kein tolles Turnier, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt irgendein objektiver Beobachter sagt, dass wir so die größten Verlierer des Turniers wären oder so. Ich glaube, die Niederlande und Co. haben sich auch nicht so mit, mit Ruhm bekleckert.
Ja, aber alle, also die ganzen Top-Favoriten, ne? Also Belgien war ja eigentlich nach Frankreich eigentlich die, wo man sagen würde, die hätten es verdient oder die werden es machen. Also das war ja so, ne? Also können wir jetzt wieder sagen, ja, es gibt keine großen und kleinen mehr und jeder kann jeden und die Weltspitze rückt immer zusammen und Dänemark hat wirklich kein Überteam, ne? Also da spielen halt auch dann so Faktoren wie Tagesform und vor allem Teamgeist irgendwie. Der eine für den anderen kämpft. Das sind halt alles Sachen, die bei so einem Turnier dann echt zum Tragen kommen. Balthasar, wie siehst du es?
Also ich würde, also gut, das Italien im Moment als der Gewinner durchgeht, würde ich so auch sagen. Bei der Schweiz bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, in deren Eigenwahrnehmung fühlen die sich echt nicht, als wären sie irgendwie einer der Gewinner des Turniers, weil die ja irgendwie schon so eine goldene Generation am Laufen haben, die aber einfach nichts auf die Kette kriegt, Turnier von Turnier. Und ich glaube, so richtig glücklich sind die nicht wirklich.
Wenn du einen Weltmeister rausgeballert hast und im Viertelfinale warst, ja, waren die auch schon mal im Viertelfinale, die Schweizer?
Nee, das war das große Besondere. Weiß nicht, ob es denen reicht, ehrlich gesagt. Also, ich habe das nur mitgekriegt, halt am Rande, dass die Schweizer halt immer sehr unzufrieden waren. Für mich ein großer Gewinner, auch wenn ich sie aus politischen Gründen natürlich super unsympathisch finde, denke ich, aber aus rein sportlicher Sicht die Ungarn.
Ja, definitiv.
Also in der Gruppe sich so durchzukämpfen und irgendwie Deutschland an den Rande des Ausscheidens zu bringen, Frankreich irgendwie alles abzuverlangen. Ich glaube, sportlich, gerade auch Ungarn ist ja auch so eine gedemütigte Fußballnation im Endeffekt. Die haben ja das Wunder von Bern nie verkraftet.
Ja. Ja.
Ich glaube, für die war das in sehr kleinem Rahmen schon irgendwie so eine gewisse Vindication jetzt. Ich sag mal, aus sportlicher Sicht gönne ich es ihnen, aus anderer nicht. Und für mich persönlich, wie schon die WM 2018 in Russland, großer Gewinner, der Videoschiedsrichter, auch wenn er sich jetzt bei der England-Sache nicht so mit Ruhm bekleckert hat, aber es lief super smooth, dann diese, ich nenne es jetzt mal eine Änderung, dass der Ich habe den Namen vergessen. Der Linienrichter, das Abseits erst winkt, wenn das Tor gemacht wurde oder der Angriff vorbei ist. Finde ich super, ist eine super Änderung. Ziemlich einfach, aber natürlich super effektiv, weil dadurch keine Angriffe abgepfiffen werden aufgrund von falschem Abseits. Ja, und wenn man über Verlierer spricht, ich denke England, sympathietechnisch, aber wenn sie Europameister werden, wird ihnen das scheißegal sein.
Ist so.
Und der allergrößte Verlierer auf jeden Fall für mich die UEFA. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei.
Stimmt, da haben wir gar nicht dran gedacht, der allergrößte. Das stimmt.
Ich finde das mit dem VAR, er kostet dem Fußball ein bisschen was. Also ich merke das zumindest bei mir beim Zuschauen, ne, weil es fällt ein Tor und ich freue mich gar nicht richtig. Also ich kann nicht so, sondern ich warte erst.
Ja, du hast recht,
Ich warte erst so 30 Sekunden und denke mir, vielleicht wird das noch abgepfiffen, dann warte ich auf die Zeitlupe und denke mir, oh ja, ist kein Abseits. Ja, jetzt kann ich mich freuen, aber dann ist es schon nicht mehr so initial.
Das Gefühl hatte ich mehrmals auch, ja.
Ja, aber also insgesamt mag ich ihn trotzdem. Ja, absolut, aber dann darf sowas nicht passieren, wie bei Dänemark. Wenn er das kostet, dann muss er halt auch die Spiele wirklich fair machen. Er kann nicht einen fucking Elfer so durchgehen lassen. Das muss geändert werden aus meiner Sicht. Das ist absolut inakzeptabel, weil du verpfeifst ja ein Spiel damit.
Ja.
Ich meine, ich sag nicht, dass die Engländer nicht besser waren. Objektiv gesehen, natürlich waren die viel besser und die haben den Sieg verdient. Gar keine Frage. Aber die Dänen hätten das vielleicht noch 13 Minuten zugemauert.
Ja, wo du gerade übrigens über den Elfer gesprochen hast, das ist mir nur eingefallen, wollte ich noch drauf eingehen. Ich würde dir auch recht geben, also selbst wenn man sagt, dass das irgendwie eine knappe Entscheidung ist, wenn man das unbedingt möchte, bin ich trotzdem der Meinung, in der Nachspielzeit irgendwie von so einem Spiel, ey, ganz ehrlich, da reicht knappe Entscheidung nicht. Da musst du sagen können, das ist eindeutig ein Elfer. Weil so willst du einfach kein Entscheidungsspiel in der Nachspielzeit zu Ende gehen lassen durch so einen Dulli-Elfer. Also ich finde, da muss man auch als Schiedsrichter dann einfach mal sagen, ey, sorry, ich bin mir nicht sicher und in dem Falle im Zweifel für den Verteidiger irgendwie.
Schau, was ich denke ist, da waren ja drei Dänen um Sterling herum. Und der ein bisschen rechts stand, der hat so eingehakt, unten hat aber nicht getroffen. Und ich denke, das hat der Schiri gesehen. Dann wäre es ein Elfer gewesen. Aber der hat gar nicht getroffen. Und ich denke, das hat der Schiri gesehen, der hat da einen Kontakt gesehen. Und das, weil das andere hätte er nie gepfiffen. Was war denn das? Ich meine, das war ja einfach nur, das war ja nix. Da war der ja schon am Fallen. Und wenn das nicht, ich finde, wie gesagt, der VAR kostet ein bisschen, zumindest Emotionen und Hype. Und das ist absolut fein fürs faire Spiel. Das darf er kosten, aber dann muss er die Spiele halt auch fair machen. Weil wenn du dann die Technik schon drin hast, dann kann er sowas nicht durchgehen lassen und dadurch ein Halbfinale der EM in der Verlängerung entscheiden. Also, das ist inakzeptabel aus meiner Sicht. Ja. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es wie im Football auf jeden Fall, na, also ich kann damit leben, dass du den Spielfluss nicht zu sehr stören möchtest und dass du sagst, Abseits lassen wir einfach durchlaufen und gucken danach, ne, und dann kostet das 20 Sekunden, ist cool. Aber dann muss entweder der Schiri auch nur noch pfeifen, wenn er wirklich sicher ist, bei Elfern. Und ansonsten nur überstimmt, weißt du, wenn's eben, ja, ein Elfer war. Oder gibt den Coaches halt einfach eine Challenge. Dass du wirklich dann eine faire Challenge hast.
Gibt's, ne? Weil in so vielen ist es anderen, ja, Sportarten auch, ne? Gibt's im Football, gibt's in NBA, gibt's beim Tennis. Macht total Sinn. Macht total Sinn, finde ich.
Weil das Ding ist, wenn du es so bewertest, nur im Spiel, dass du sagst, es muss eine klare Fehlentscheidung sein, ne? Und ja, das eventuell ist der Elfer zu 1% ein Elfer und deswegen ist er irgendwie keine klare. Aber jeder normale Mensch, der da drauf guckt, sagt, das ist doch kein Elfer. Das ist ja nix. Aber er kann es so offenbar nicht überstimmen nach den Regeln, weil es nicht absolut klar ist, weil da halt ein Kontakt ist. Das ist ja lächerlich.
Das ist immer noch dieser FIFA-Ansatz mit dem, der Schiedsrichter muss der Boss auf dem Platz sein und alles, nur alles, was er nicht sieht, darf abgepfiffen werden.
Das ist auch krass, dass der Fußball immer der letzte oder der Sport ist, der als letztes solche, also da gibt's andere Sporten, sind so viel weiter, die alten Herren bei der FIFA und bei der UEFA, dass sie sich immer so gegen Fortschritt und Veränderung sperren. Das ist krass.
Ja, aber deswegen sage ich, gebe den Coaches halt, meinetwegen, wenn du diese Regel so halten willst, dass es nur bei einer absolut 100% klaren Fehlentscheidung ist, also basically bei einer kompletten Schwalbe, es war ja keine Schwalbe, dann gibt den Coaches wenigstens noch eine Challenge oder so dazu, wo dann ganz objektiv und fair bewertet wird, war es einer oder nicht, damit du dann wenigstens sowas vermeiden kannst. Also mich hat dieses Dänemark aus wütender gemacht als das Deutschland aus, lustigerweise. Ich war richtig mad. Ich fand
das so unfair. Ja, weil das Spiel einfach entschieden hat.
Ja, die haben so gekämpft, du bist im Finale, ne? Und jeder mag die Dänen und keiner mag die Engländer. Aber vor allem mag jeder die Dänen zu dem Zeitpunkt und dann werden sie so verpfiffen und das, obwohl da ein fucking Videoreferie zuguckt. Das ist halt, also das hat mich richtig, das hat irgendwie so mein Ungerechts Empfinden irgendwie getriggert.
Deutschland ist wenigstens nicht Deutschland ist nicht Unfair, wir sind halt unglücklich ausgeschieden. Das ist halt nervig, das ist scheiße, aber das macht einen halt nicht so.
Das war unsere eigene Schuld, wir haben die Chance nicht gemacht, ne? Also war keine Fehlentscheidung, ja.
Genau, das, wo du gerade Football sagst, würde ich vielleicht auch nochmal meinen persönlichen, ich habe noch einen persönlichen Verlierer dieses Turniers, meinen absoluten neuen Hassspieler. Noch ein bisschen mehr als Mbappé und Sterling, den französischen Torwart Lloris.
Okay.
Ey, irgendwann, ich schwöre bei Gott, gerade im Deutschlandspiel, ich bin irgendwann an die Wand geklettert vor Wut. Ich hab's immer mal selber getimed. Der Kerl braucht halt legit 30 Sekunden zum Abstoß. Das kann doch nicht euer Ernst.
Aber ehrlich, das machen die doch schon seit 100 Jahren. Das können die Italiener und die Spanier genauso. Ja, aber
das triggert mich jedes Mal. Egal, übrigens auch, wenn meine Mannschaften das machen. Ich hasse Zeitspiel so unglaublich sehr. Das kann doch nicht sein. Da steht ein Schiedsrichter daneben. Ganz ehrlich, das wird er bei mir zweimal machen. Beim zweiten Mal würde ich ihm verwarnen. Beim dritten Mal kriegt er eine gelbe Karte. Beim vierten Mal ist er mit Rot vom Platz. Fertig. Also, Thema
es
beendet.
Es wäre wirklich sehr an der Zeit, aus meiner Sicht, im Fußball, dass sie da einfach sagen, hey, wir machen mal eine richtige Regeländerung und setzen einfach die Minuten auf 80 Minuten runter und stoppen die Zeit.
Ja,
bei jedem Ball, der im Aus ist, bei jedem Foul, bei jedem Typ, der am Boden sich da 10 Minuten rumwirbelt, nur um dann aufzustehen wie Immobile, wenn das Tor gefallen ist. Das ist halt witzig, ich nehm's ihm nicht übel. Jeder macht's, ist okay.
Jeder macht's. Er ist nur zu schnell aufgestanden. Das macht
auch wir gegen Ungarn. Ich musste richtig lachen während dem Ungarn-Spiel, wie wir da zur Eckfahne gegen Ungarn laufen. Versuchen, Zeit rauszuholen.
Ja, Gott, stimmt das.
Aber naja, was soll's. Ich denke einfach, es wäre besser, wenn du dann ein NBA, NFL, whatever System hast, ne, wo du sagst, komm, wir stoppen einfach die Zeit, dann hast du diese ganzen Probleme nicht mehr, dann schauspielern die auch nicht mehr so viel, dann lassen die sich nicht 20 Sekunden Zeit bei jedem Mülleinwurf, wenn sie 1-0 führen in der 13. Minute und du denkst dir, what the fuck, was macht ihr da? Ich denke, da kannst du.
Alle anderen Sportarten haben was Zeitspiel unterbindet und was dieses Rumrollen unterbindet. Zum Beispiel im Handball, das finde ich ganz praktisch, wenn da einer auf dem Boden liegt und es muss ein Sani kommen, um irgendwie den Spieler zu verarzten oder was auch immer. Sobald der Sani das Feld betritt, muss der Spieler vom Platz und muss, glaube ich, die nächsten 3 Angriffe aussetzen, darf nicht wieder auf den Platz zurück. Ist im Handball natürlich nicht ganz so schlimm, weil da ja wird ja dauerhaft gewechselt und so weiter. Aber da ist halt klar, ey, wenn du hier meinst, auf dem Boden rumzurollen, weil du irgendwie Show machen willst, nehmen wir dich halt für 3 Angriffe runter, fertig. Dann kannst du draußen behandelt werden, ist alles gut und das Spiel läuft weiter. Nur im Fußball kriegen sie es einfach partout nicht hin, das irgendwie einzuschrecken.
Ja, das Problem ist ja noch dazu, dass du dann diese Nachspielzeit hast und niemand weiß jemals genau wann, ne? Und die Schiris pfeifen dann unterschiedlich ab und dann ist halt in der Nachspielzeit nochmal Nachspielzeit, dann weißt du nicht, lässt er jetzt die 5 oder lässt er noch eine Minute drauf? Das ist ja auch schwer für die Teams. Und ich meine, kannst einfach, setz es runter, ne? Weil du hast ja locker 10 Minuten Pause pro Spiel, eher 20 aktuell.
Aber fand ich die effektive Spielzeit sogar, glaube ich, nur 60 Minuten?
Ja, kann absolut sein. Aber lass es jetzt meinetwegen auf 70 oder 80 Minuten runter. Lass das halt recherchieren, wie die Spiele bisher sind, damit die nicht komplett tot sind danach, ne? Und dann mach einfach Cut, Ball ist immer aus, Cut, das ist keine Spielzeit, da passiert ja nichts. Warum soll das Spielzeit sein?
Aber das ist schon offensichtlich, dass das Sport, entschuldige, Enkles, dass das Fußball wirklich der Sport ist, der sich wirklich am schwierigsten tut, irgendwas, sagen wir mal, Gravierenderes zu verändern. Das ist doch alles noch als total sinnvolle Änderung, wo jeder irgendwie Stammtisch drauf kommt. Wieso schafft es die UEFA oder die FIFA nicht? Also,
ja, machen sie jetzt mit der Auswärtsregel das weg. Das ist schon mal, das finde ich, ne, das ist wirklich was Gutes. Ich glaube, da kann keiner was gegen haben. Sie schaffen jetzt ja die Auswärtstorregel in Champions League und Co. ab. Ich meine, das hat mich auch immer gestört, meine Güte.
Warum?
Was? Ich finde das furchtbar.
Es ist doch nachweislich schwieriger, auswärts ein Tor zu schießen. Ich fand die eigentlich ganz sinnvoll, die Regel, ehrlich gesagt.
Nein, ich finde die absolut furchtbar. Ich meine, wenn es nach 2 Spielen 3-3 zwischen einem Team steht, dann soll es in die Verlängerung 11er gehen und nicht deswegen, weil das eine Team da einen 1-0 hingesemmelt hat und das Team daheim hat dann 3-2 in einem kämpferischen Spiel gewonnen und das ist nicht so viel wert. Das ist doch, also, das finde ich komisch.
Ja, aber ich finde, also gut, kann man so sehen. Ich bin ja so ein Fußball-Traditionstyp und ich kenne das halt nicht anders. Ich fand das auch immer irgendwie sinnvoll. Deine Argumentation macht natürlich auch Sinn.
Das Gute ist doch, du willst doch, wenn die Teams, also wenn es unentschieden nach 2 Spielen, nach 2x90 Minuten steht, dann ist doch egal, wo die Tore gefallen sind, dann sind die Teams ungefähr gleich stark. Und dann will ich doch eine faire Entscheidung in der Verlängerung und im Elferschießen haben. Also eine vergleichsweise fairere.
Also wie gesagt, aber wow. man kann darüber auf jeden Fall diskutieren. Mir ist das jetzt auch im Prinzip Latte irgendwie, ob es die Regel jetzt gibt oder nicht. Was ich sagen wollte, ist, es gibt einfach Regeln, die einfach sehr viel dringender überarbeitet werden müssen. Ja. Die bescheuerte Handregel irgendwie, dass sie das nicht in den Griff kriegen.
Ja, aber das haben sie doch diesmal deutlich besser hinbekommen. Da muss ich mal in Schutz nehmen kurz. Also das ist doch deutlich besser gelaufen.
Also ich habe jetzt an die letzte Bundesliga-Saison gedacht. Und das war, das Problem ist ja, auch ich bin da bei Balthasar, was den Videoschiedsrichter angeht, bis auf die England-Sache war der sehr souverän. Mir fällt das immer bei diesen internationalen Turnieren auf, das war bei der WM auch schon so, dass die Videoschiedsrichter-Sache einfach so viel besser hinkriegen als die Bundesliga. Ich weiß auch nicht, warum. Und so generell auch. Also jetzt die Handregel, das ist mir nicht einmal negativ aufgefallen bei dieser EM. Also als Werder-Fan war in jedem Bundesligaspieltag irgendwas, wo ich gesagt habe, oh Gott, was ist das denn? Muss man das pfeifen irgendwie? Also
ja, aber es war ja so sehr lange so, dass jedes Handspiel gepfiffen wird, basically, wenn die Hand nicht angelegt ist, mehr oder weniger, ne? Also da konntest du teilweise angeschossen werden, das war ein Handspiel, fällst auf den Boden, fällst auf den Ball aus Versehen, ist ein Handspiel. So Sachen wie.
Oder das Schlimmste war, das hatte Werder sehr oft, Ecke, Zweikampf in der Luft, der Gegner irgendwie schubst dich irgendwie in der Luft und du kriegst dadurch den Ball gegen die Hand und es gibt Elfmeter. Das kann nicht sein. Ja, also früher, und das war eine gute Regel, wurde ganz klar gepfiffen, es gibt nur Elfmeter, wenn die Hand zum Ball geht. Wenn eine gewisse Absicht zu erkennen ist. Ich verstehe bis heute nicht, warum sie das geändert haben. Verstehe ich einfach nicht.
Ja, aber jetzt haben sie es ja bei der EM wirklich gut gemacht, finde ich. Also so viele Sachen, auch zum Beispiel Bonucci oder Chiellini. Ich kann die beiden natürlich auseinanderhalten, wenn ich ehrlich bin.
Wie für so ein Butthead.
Die sind beide seit immer da und sind einfach da. Und der eine, ich meine, der kriegt ja im Elfer wirklich der stützt sich auf und der Ball geht an die Stützhand, ne? Und das wird nicht gepfiffen. Das wäre vorher noch gepfiffen worden, da bin ich ziemlich sicher. So Sachen habe ich schon gesehen. Und das ist ja absurd. Ich meine, was soll er dagegen tun? Er fällt hin, er muss sich ja irgendwie aufstützen, was soll er tun?
Ja, ich meine, wir sind ja total einer Meinung irgendwie. Aber in der Bundesliga ist es so, irgendwie, du kriegst den Ball aus 10 Zentimetern irgendwie gegen die Hand geschossen und es wurde Elfmeter gepfiffen. Das muss überarbeitet werden für die nächste Bundesliga. Das geht nicht. Das ist einfach eine Witzregel. Sorry. Ja, aber was ich damit sagen wollte, ist halt, dass es so viele dumme alte Herren FIFA-Regeln gibt. Und ich verstehe nicht, dass dieser Sport nicht. Also ich meine, es wird doch attraktiver. Es gibt viele Leute, die sagen, gerade wenn man es in einem Verein betrifft, da regt man sich dann über eine Videoschiedsrichterentscheidung auf und warum schaltet er sich da nicht eins, hat jeder Verein schon gehabt, aber grundsätzlich ist doch der Fußball durch den Videoschiedsrichter fairer geworden. Das beweisen Statistiken und so weiter und auch wenn man sich mal stammtischmäßig darüber aufregt, das ist einfach so und es gibt so viele Änderungen, die einfach Sinn machen würden für den Sport. Gerade dieses nervige, also Immobile oder Neymar, der sich 80 Mal auf dem Boden, also das will doch überhaupt kein Fußballfan sehen. Keiner. Ich kann auch nicht verstehen, dass du Eva sagt, ja, nee, das ändern wir nicht, das ist gut so. Also sorry, ey, das ist, ja.
Das Lustige fand ich immer noch, dass einige Fußballer sich absolut nicht eingestellt haben auf den Videobeweis und immer noch Schwalben im Strafraum und Co. machen. Das finde ich so witzig. Also vor allem das war der Däne, der dieses tolle Freistoßtor gemacht hat. Der hat in irgendeinem der Gruppenspiele eine gelbe bekommen, weil er wirklich eine klare Schwalbe macht. Der springt einfach weg, da ist keine Berührung, nichts. Und steht halt auf und denkt sich so.
Andi Möller Gedächtnisschwalbe irgendwie.
Ja, absolut. Steht auf, denkt sich so, oh no, es kriegt die gelbe und beschwert sich auch gar nicht und rennt so wieder zurück. Und so.
Ach scheiße, es gibt ja einen Videoschiedsrichter.
Ja, es hätte eh nicht geklappt, upsi, aber das mehrmals passiert in der
Mach mal eine andere Frage an euch. Irgendwie, die UEFA hat gestern schon gesagt, ich glaube, der UEFA-Vorsitzende, dessen Namen dieser super unsympath.
Severin.
Ja, genau. Das ist auch wirklich der Worst Case. Irgendwie, da habe ich lieber so ein Platini irgendwie, der bestechbar hoch, was weiß ich, was ist, aber trotzdem ist auch egal. Er hat schon gesagt, ja, war jetzt nicht so geil, die EM, irgendwie so eine europaweite, das machen wir nicht nochmal. Ich finde ja auch, dass das Konzept komplett gescheitert ist, wie vorhin schon gesagt. Du kannst nicht sagen, wir machen eine Europa-EM und eine Mannschaft hat nur Heimspiele, das ist ein Joke. Also da ging es um Geld, da ging es um Corona-Bestimmungen, wo dürfen wir und wer lässt sich irgendwie am meisten da eine Extrawurst braten für uns.
Tatsächlich im Nachhinein muss ich sogar sagen, für die UEFA war es ein riesiger Glücksfall, dass dieses Jahr die dass die EM jetzt mit Corona zusammengefallen ist. Oder andersrum, dass ausgerechnet diese EM mit diesem System mit Corona zusammengefallen ist. Weil dieses Lustige von der UEFA, ja, pass mal auf, ihr lasst so und so viele Leute rein, oder wir geben das Spiel einfach nach Budapest.
Ja.
Das kannst du halt nicht machen, wenn die EM zum Beispiel jetzt meinetwegen hätte Deutschland ausgetragen werden sollen, als Beispiel. Und du kannst halt nicht sagen, ja, okay, nee, Deutschland, wenn wir bei euch nicht rein dürfen, dann nehmen wir jetzt alle Spiele mit 2 Monate Vorbereitung, packen die alle nach Ungarn.
Ja, der hat es vorher gemacht, der hat einfach gesagt, pass auf, so und so, sonst kriegt ihr die EM nicht, ne?
Ja, das wäre, glaube ich, schwerer geworden.
Ja, aber auf jeden Fall.
Ich glaube, hier hatten sie wirklich Glück, so unsympathisch.
Da sind sie auch Ungarn so in den Anus gekrochen, weil Ungarn halt immer der Plan B für sie war, für alles. Das ist halt einfach ein Unding. Aber jetzt mal die Frage an euch. Also fandet ihr das Konzept gut? Würdet ihr sagen, irgendwie, das hat funktioniert? Oder seht ihr das eher kritisch?
Ich denke, die Grundidee fand ich nicht schlecht. Aber jetzt so, wie es auch wahrscheinlich auch durch Corona halt umgesetzt wurde, war es natürlich Unfug, ne? Da haben die Deutschen haben irgendwie alle Gruppenspiele bei sich, die Engländer haben irgendwie gefühlt das ganze Turnier bei sich, währenddessen andere, ne, Spanier oder so, haben, glaube ich, irgendwie ein Spiel in Sevilla, durften sie ja nicht.
Sie haben 2 Vorrundenspiele in Sevilla gehabt, glaube ich.
Ja, also ich verstehe das nicht. Das macht ja keinen Sinn. Ich meine, da musst du einfach sagen, hey, wir haben hier 12 oder 15 oder 10 Austragungsorte in ganz Europa und das switcht halt durch. So, dann würde das aus meiner Sicht Sinn machen, ne? Dann musst du halt auch, ich meine, das ist halt auch eine Kostensache, die ja durchaus sinnvoll ist, ne? Da musst du halt nicht die ganze Nation irgendwie jedes Stadion auf Vordermann bringen, sondern jeder, und das sind dann auch die prestigereichsten Stadien dann, ne? Ich meine, in Deutschland spielst du dann, ja, in Frankfurt oder im Olympiastadion in Berlin oder in München, und das kannst du ja überall so machen, ne? Und in England spielst du logischerweise in Wembley und so weiter. Und das ist ja vom Prinzip eine gute Idee, aber so wie es umgesetzt ist, hat sich's halt angefühlt wie, das ist einfach unfair.
Ja.
Das ist dann natürlich nicht so cool, wenn es einfach nur unfair ist, weil einige Spieler dauernd oder einige Nationen dauernd Heimspiele haben. Das ist natürlich dann nicht so schön.
Ja, also okay. Ich denke auch, die Grundidee ist natürlich schön, weil natürlich auch einfach mal Ländern, die einfach normalerweise niemals eine EM austragen könnten, einfach von der Größe her, nicht so Irland oder sowas, der kann es halt keine EM drin austragen, aber so sagen, hey, für ein Spiel oder für drei Spiele gehen wir mal nach Dublin. Die Idee ist sicherlich nicht verkehrt. Ist halt dann die Frage, ob man das System nicht vielleicht, wenn man das nochmal machen will, ich denke, jetzt ist die Idee dann Corona so verbrannt, dass man das einfach erstmal eine ganze Weile lang nicht mehr versuchen wird. Aber ob man da nicht vielleicht das System überarbeitet, dass man sagt, hey, pass auf, wir tragen, was weiß ich, alle Gruppen immer in einem Stadion aus oder in zwei Stadien, so wie pro Land zwei Stadien, aber wir achten halt darauf, dass es keine Heimspiele gibt, so als Beispiel. Und ab, keine Ahnung, ab Playoffs tragen wir dann wieder alles zusammen in einem Land aus oder wie sowas. Da kann man bestimmt noch dran feilen am System. Aber wie Englisch schon sagte, also wenn es halt dann irgendwie ist, dass du im Endeffekt deinen Arsch nie aus deinem Heimstadion bewegen musst, dann ist das auch Quatsch. Dann kann es auch gleich die ganze EM nach England geben.
Ja, vor allem ist es ja auch dann noch für, also das ist ja noch unfairer als eine eigentliche Heim-EM, weil andere Teams ja dauernd reisen müssen. Die reisen von Budapest nach Glasgow, dann mal kurz nach Sevilla und dann dürfen sie, ne, also, und währenddessen steht England da einfach rum und sagt, ach, wir sind daheim. Das ist natürlich ein bisschen komisch gemacht. Also ich weiß nicht, einfach komisch umgesetzt. Wahrscheinlich durch Corona, wahrscheinlich war das ursprünglich nicht so geplant, aber jetzt ist die Idee wahrscheinlich erstmal für 10 Jahre. Es
sind, glaube ich, 7 Stadien oder so rausgeflogen im Verlauf der Zeit.
Und dann das hat halt alles London übernommen, glaube ich. Und deswegen sieht es halt so aus. Ich denke nicht, dass das von vornherein so der Plan war. Und ich glaube da auch nicht an eine Verschwörungstheorie, dass die UEFA will, dass England unbedingt gewinnt. Aber ist halt am Ende dann einfach
so. Da kannst du dich auch nicht drauf verlassen, dass England weiterkommt. Also das ist schon wirklich ein mutiger Stretch.
Ja, und ich denke, aber die Idee ist jetzt halt erstmal verbrannt, ne? In 20 Jahren kommt wieder jemand mit so einer Idee und dann klappt es vielleicht besser. Aber
vielleicht noch ganz kurz der Ausblick. In 3 Jahren ist die nächste Europameisterschaft bei uns. In Deutschland, da ist man wieder zu Gast bei Freunden, bei fairen Sportsmännern. Da wird auch bei der gegnerischen Hymne nicht gepfiffen. Freut euch auf das Turnier oder sagt ihr so weit weg oder mir scheißegal oder sonst was?
Du hast gerade nicht mal gewusst, dass wir der nächste Gastgeber sind. Das hatte ich jetzt auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Ich habe es auch nicht richtig mitbekommen gehabt. Ich wusste es aber vor einer Woche oder so. Es
ist so weit im Hinterkopf, ne? Es ist echt ein bisschen so. Ja, 24 sind wir, ist in Deutschland. Und ja. Gut, jetzt haben wir ja mit Hansi irgendwie einen neuen frischen Bundestrainer. Ich glaube ja auch, dass wir nächstes Jahr in Katar irgendwie ein Wörtchen mitreden werden. Und ja, kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Wird wieder vielleicht, also 2006 bleibt ja unerreicht, auch wenn wir nicht Weltmeister geworden sind, war das so für mich persönlich, ja gut, 2000.
So eine Wiedergeburt war, weil wir halt einfach 2004 so ein beschissenes Turnier gespielt haben, 2002, so gut, waren wir Vize-Weltmeister, aber das vergessen die Leute immer, wenn sie über Jogi Löw
lästern. Ja, aber es war auch so eine besondere Stimmung in Deutschland, das war, genau, wir hatten 4 Wochen schön. Geiles Wetter, als hätte irgendwie der Fußballgott irgendwie mit Petrus irgendwie einen Deal gemacht. Es war so eine Euphorie im Land, ich habe das 2006 so sehr geliebt. Weil irgendwie
ich war nicht mal Fußballfan zu der Zeit und ich weiß ja trotzdem, nach dem Argentinien-Spiel bin ich irgendwie mit dem Hund raus und ich habe jedes Mal, wenn ein Auto an mir vorbeigefahren ist und die gehupt haben, ich habe gelächelt vor Freude, obwohl ich halt das war für mich, ich war so der Event-Fan 100 in dem Moment, aber das war halt einfach geil. Und heute wirst du halt super schief angeschaut, wenn du Event-Fan bist. Das ist halt so der Kontrast jetzt irgendwie.
Aber, ich glaube auch heute ist es noch deutlich besser als vor 2006. Ich denke, Leute, die immer sagen, Fußball ist nur ein Spiel, ne, ist nur Fußball, bla bla. Ich glaube, 2006 hat das halt deutlich widerlegt. Das war ja nicht nur eine Fußballsache, sondern das hat halt das ganze deutsche Licht in der Welt wieder viel, viel besser hingerückt. Das darf man nicht vergessen, ne? Also da gibt's ja auch, einfach der Außeneindruck von Deutschland, den wir auf die Welt wieder gebracht haben, der ist ein sehr positiver gewesen im Vergleich zu was England jetzt gerade treibt. und ich glaube, das war halt auch wichtig, ne, also.
Ja, das war also die perfekte Kombination. Es war eine perfekte Kombination aus Wetter, geile Locations, eine geile Stimmung und halt auch einfach ein Gastgeberland, das weit gekommen ist. Ich glaube, viele danach, zum Beispiel Österreich und Schweiz danach, die haben bestimmt auch irgendwie ein tolles Konzept gehabt. Aber wenn halt beide Mannschaften in der Gruppenphase rausfliegen, beide Gastgeber, dann ist das danach halt echt ein bisschen trocken.
Ja, und 2006 war das erste Mal mit diesem großen Public Viewing, ne? Und das hat sich natürlich auch in die Welt getragen, wo du gesehen hast, keine Ahnung, die Deutschen sind ja alles, das sind ja gar nicht alles Bayern, sondern das sind normale Leute, die feiern und die.
Es war halt wirklich so, die Welt zu Gast bei Freunden, da war halt nicht nur irgendwie so eine hohle Phrase, sondern man hatte das Gefühl irgendwie. Und ich kann mich da auch danach an so Meldungen erinnern, irgendwie, wo auch die ganze Welt uns gelobt hat für dieses Turnier, was für eine tolle Stimmung und wie schön das war. Und das war schon echt besonders.
Ja, aber vor allem guckt ja auch mal die WMs, die danach stattgefunden haben. 2010, alle hatten die Pappe nach den ersten zwei Spielen auf mit den scheiß Vuvuzelas.
Oh Gott,
ey. Ja. 2014, die WM in Brasilien, wo die Leute gefragt haben, sag mal, wann genau kühlen die Spiele? Das war das erste Turnier, bei dem es diese Trinkpausen gab, die vorgeschrieben wurden, weil man Angst hat, dass die Spieler alle überhitzen. Und 2018 natürlich die super politisch aufgeladene WM in Russland. Also ich glaube, man kann, auch wenn das so klingt, als wollte ich uns jetzt selber so ein bisschen auf den Rücken tätscheln, man kann, glaube ich, schon sagen, die letzte richtig geile WM, so neutral betrachtet, hat Deutschland ausgerichtet.
Ja, oder? Und jetzt Katar nächstes Jahr. Ist wirklich, wirklich der Tiefpunkt, wirklich.
Es wird ja noch schlimmer. Ich versaue nur ungern die Stimmung, aber ich möchte noch mal dran erinnern, wenn wir dann 2022, glaube ich, USA, Mexiko, Kanada, ich glaube, die haben es gewonnen. Nicht 22, 26. Dann wird ja das neue WM-Turnierformat gespielt. Mit 48 Mannschaften in Dreiergruppen.
Oh, wie sie unseren Fußball zerstören, ne? Das ist krass, ey. Diese alten, sorry, dass ich sage, diese alten Wichser von der FIFA, ey.
Haben die USA können, ich weiß gar nicht, wer ist das? USA und Mexiko zusammen oder wie?
Und Kanada noch.
Ja, genau.
Ach, Kanada. Ja, aber ich glaube, die können auch eine ganz schöne WM ausrichten.
Ja, aber das System ist scheiße. Das System ist scheiße.
Ah, die arbeiten da halt schon.
Aber also, wenn ich an 94 denke, da war das ja auch in den USA, das war irgendwie auch kein geiles Turnier. Das ist halt, wenn du so ein Turnier in einem Land gibst, bei Mexiko ist ja noch mal was anderes, aber wenn du USA irgendwie, da ist ja Fußball immer noch ein Entwicklungsding.
Ja, aber Fußball ist weiter als 94 in den USA.
Ja, das stimmt.
Möchtest du mal den Stellenwert in den USA in Sachen Fußball in Zahlen haben? Also jetzt in so einer Größenordnung. Die Spieler in der nordamerikanischen League of Legends Liga verdienen im Schnitt mehr als die Fußballer in der amerikanischen Pro League.
Ja, aber die verdienen auch scheiße viele League-Spieler.
Das ist richtig. Die verdienen wahrscheinlich auch mehr als Tennisspieler oder so.
Nee, ja. Also die reichen Tennisspieler, um Gottes Willen.
Ja, die reichen, aber wie viele sind das denn, ey?
Ja, also unter der Top 50 wird's definitiv kritisch.
Es sind Federer, Nadal und
Djokovic. Und Djokovic. Der gewinnt gerade übrigens Wimbledon, glaube ich, ne? Djokovic mal wieder. Das ist auch so langweilig geworden, ja.
Hat er eigentlich damit dann den Grand Slam? Oder fehlt ihm da noch was?
Ja, es kommen jetzt noch US Open danach, ne?
Ach, stimmt, die fehlen ihm noch.
Nicht mehr. Tennis ist so. Ja. Also, es ist halt wirklich so. Also, ich habe sehr lange sehr gerne Tennis geguckt, aber seit 20 Jahren ist es halt einfach. Also, einige kamen ein bisschen später, aber es ist einfach Federer, Nadal, Djokovic. Muss nicht gucken, was da passiert, was
anders passiert. Wirklich, ich meine, ich habe wirklich Respekt gerade vor Federer. Aber mit meiner Tenniszeit mit Edberg, Becker, Lendl, dann später Pete Sampras und Andre Agassi, das war halt Gold gegen das.
Na, das ist ja jetzt nicht anders, aber es sind halt wirklich die drei, die sind halt so gut über so lange Zeit, dass es halt langweilig wird, ne? Guckst halt, die haben jetzt alle 20 Grand Slams, nicht Grand Slams, doch heißt Grand Slam, oder? Ja. Ein einzelnes halt Grand Slam, ne? Und wie heißt es zusammen nochmal?
Das ist dann der Grand Slam. Also wenn du
also Turniere sagt man einfach Grand Slam Turnier.
Genau. So,
wenn du alle vier gewinnst,
alle zu gewinnen. Genau, dann gibt's noch den, wenn du dazu noch die, wie heißen die nicht die Masters, diesen World
Golden Slam.
Genau, dann gibt's noch den Golden Slam.
Golden Slam wären auch Olympische Spiele dazu, Gold. Das hat Steffi Graf als einzige überhaupt hier geschafft, ja.
Stimmt, Olympische Spiele.
Naja, jedenfalls aber die machen halt einfach alles alleine seit, das ist halt ein bisschen zu lange langsam, die sind einfach zu gut. Das ist halt höchster
Respekt. Das habe ich gelesen irgendwie letztens, in 15 Jahren gab es, glaube ich, irgendwie nur zwei Grand-Slam-Turniere, in dem keiner von den dreien gestanden hat.
Ja, es ist völlig verrückt, was für eine Ära die drei da geprägt haben. Ich meine, Djokovic kam ein bisschen später dazu. Erstmals nur Nadal. Nadal hat sich immer in die French Open geholt und Federer alles andere gefühlt. Und dann kam Djokovic noch dazu. Jetzt haben sie für immer Spaß.
Ach, auch nicht, ich habe nur selber gespielt. Ich habe das, früher war das irgendwie mein Lebenselixier irgendwie und ich verfolge den Scheiß halt auch schon jetzt lange nicht mehr, weil die drei mich einfach total langweilen und weil sie auch alle irgendwie so ein bisschen uncharismatisch sind. Wie gesagt, damals, ja gut, das ist wahrscheinlich einfach so eine Meinung oder so ein Geschmacksding irgendwie. Wenn ich an die große Tenniszeit denke, irgendwie so ein Boris Becker, so scheiße man ihn jetzt findet, früher, das war halt einfach ein Gigant. Und also da hat man immer mitgefiebert. Oder Michael Stich und auch ein Pete Sampras oder Andre Agassi, das war halt einfach, das waren andere Tennisspieler.
Das ist wie im Fußball, wenn die Leute dann sagen so, ach, Ronaldo, Messi, die können doch alle nix, Pelé, du, das war noch ein richtiger Fußballer.
Ja,
oder?
Ja,
seit jedem anderen. Das ist vielleicht so ein Generationending, sag ich mal in Anführungszeichen.
Ja, Messi, Ronaldo sind halt auch eine krasse Ära gewesen. Ronaldo ist immer noch so krass, gell? Ich meine, wieder jetzt 36, macht immer noch so viel irgendwie, keine Ahnung.
Sieht halt immer noch aus wie 25.
Ja, er spielt auch wie 25, er ist immer noch, ach,
Bin mal gespannt, ob der bei Juventus bleibt. Es ging immer wieder so ein Hin und Her und zurück zu Real.
Irgendwie. Das wäre krass, oder? Messi Juventus und Ronaldo in einer Saison, beide ohne Vertrag. Das wäre krass.
Ich habe gerade gelesen,
beide dass Messi, Eintracht.
Dass Messi jetzt schon unterschrieben hat in Barca wieder. Ist noch nicht offiziell, aber ja. Bei Barca. Wollen wir über was anderes reden? Mal weg vom Sport. Die ganzen Nerds da draußen denken, boah, müssen die ganze Zeit über Sport reden. Reden wir mal über was anderes, ja. Wir können mal wieder über... Ey, ganz ehrlich, ich habe gestern einen Film gesehen, der war so geil. Ich bin momentan, mich letzte Woche schon so auf einen Disney-Trip. Irgendwie, ich habe momentan nichts, was mich so richtig reizt. Und ich gehe gerade so die Filme bei Disney Plus durch. Und ich habe gestern mal wieder einen Pixar gesehen, irgendwie, den ich noch nicht gesehen habe, der gar nicht so jung ist. Und zwar ist das dieser Animationsfilm in der Steinzeit. Wie hieß es? Arlo und... warte mal. Hallo und Spot, genau. Und ich bin so begeistert von diesem Film. Ich habe auch echt eine kleine Träne verdrückt am Ende. Ich fand den so unfassbar gut. Ich habe gedacht, boah, schade, dass Leo noch nicht alt genug ist, um diesen Film zu gucken. Das ist ja wohl so ein wunderschöner Film. Für alle, die noch nicht kennen irgendwie, wenn ihr irgendwie einen guten Film braucht, weil momentan ist so ein bisschen der Nachschub so ein bisschen eingedingst, habe ich mal das Gefühl. Wenn ihr irgendwie Kinder habt und einen schönen Film mit euren Kindern gucken wollt, Arlo und Spot. Super, super schöner Animationsfilm. Wie alles von Disney Pixar.
Ja. Das ist seltsam. Arlo und Spot gilt als der schlechteste Pixar-Filmer.
Ich fand den von allen, so fantastisch.
Die Wahnsinn. Haben einmal den Regisseur gewechselt oder so und dann haben dann irgendwie so einen Murks da verzapft. Aber du mochtest ihn immerhin.
Ich mochte ihn mega. Ich fand ihn so gut. Also, wie man den schlecht sehen kann, das möchte
ich. Ich fand den auch den schlechtesten Pixar-Film. Ich fand den Wahnsinn. Sehr, sehr.
Von 2050, linear. Ich guck grad nochmal. Ich fand ihn fantastisch.
War nicht meiner.
4 von 5 Sternen hat er hier, aber also so schlecht ist er nicht bewertet.
Ja, Pixar hat eigentlich, ne? Aber ja.
Also ich fand ihn super gut. Also ich kann ihm jedem empfehlen. Ich weiß auch nicht, was daran schlecht sein soll, aber ist Geschmackssache. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, wie gesagt, ich kenne auch nicht alle Filme. Es macht mir momentan echt Spaß, diese ganzen Schätze auf Disney irgendwie neu zu entdecken. Warte mal, was habe ich denn letztens? Habe ich noch irgendwas geguckt? Ach so, ich habe endlich den Film, der, warte mal, wie heißt der? Jojo Rabbit geguckt. Den gibt's da nämlich auch. Das ist kein Disney-Film, aber der kommt über dieses Hulu. Und alter Schwede, war der gut. Falls ihr euch fragt, was ist das nochmal? Das ist der Film von dem deutschen Hitler-Jugendjungen, also eine Komödie, der irgendwie Adolf Hitler als virtuellen eingebildeten Freund, also nicht virtuellen, sondern als eingebildeten Freund hat. Und dieser, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, der Jojo Rabbit, der, warte mal, der Regisseur hat ja für einen Oscar gewonnen.
Taika Waititi.
Genau, ich kann mir den Namen mal nicht merken. Und der spielt halt auch diesen Hitler und der spielt diesen Hitler so fantastisch. Dieser Film ist so grandios. Auch bei IMDb hat er 7,9 von 10. Aber auch ein dicker, dicker Tipp. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch unbedingt rein. Und auch Scarlett Johansson dabei als die Mutter von ihm. Und wirklich überragender Film. So.
Danke für den Reminder. Ich wusste nicht, dass es einen Plus den hat. Ich weiß, was ich heute Abend gucken kann. Ich habe es nämlich immer noch nicht geschafft, diesen Film zu sehen, obwohl ich ihn sehen wollte.
Ja, das ist auch so, genau, das ist nicht genauso wie bei mir. So, den musst du irgendwann noch mal gucken. Und dann ploppt der auf und dann habe ich ihn geguckt und er ist wirklich fantastisch.
Ja. War ein bisschen enttäuscht von ihm, als ich ihn gesehen habe vor einem Jahr oder so. Aber vielleicht hatte ich mal zu hohe Erwartungen. Fand ihn ein bisschen, also ich hatte zu hohe Erwartungen, ne, weil er war ja sehr gehypt, so als so auf einem Level von Parasite, also vom Hype her. Weiß nicht, wie ich das erklären soll.
Ja, ist ein anderer Film, ist eine Komödie, ne?
Ja, absolut.
Du siehst Parasite gesehen?
Eine ernste Komödie, ne?
Aber ich fand Parasite zum Beispiel richtig scheiße. Ich fand den überhaupt nicht gut.
Ja, den fand ich auch nicht so. Also die waren beide nicht so, die konnten beide meinem Hype.
Eine technische Frage, hat Parasite irgendwas mit der Anime zu tun oder ist das einfach nur ein Zufall?
Nee, Parasite ist ein südkoreanisches Sozialdrama, okay. Sozusagen.
Ja, Sozialdrama trifft es irgendwie.
Ja, es okay. Ist sehr, sehr abstrakt.
Natürlich, gefühlt muss auch immer irgendein Drama und irgendeine Tränenstory haben, sonst kriegst du auch keinen Oscar mehr.
Nee, das ist schon was Besonderes. Also das ist schon was Besonderes. Das kann man eben dem Film nicht abstreiten. Man muss ihn nicht mögen, aber das ist schon, es ist sehr seltsam. Ich kann den überhaupt nicht zusammenfassen.
Seltsam trifft es, wirklich. Ja. Ich habe auch gehört, worauf will der Film jetzt, wo will der hin? Was soll das?
Er ist wirklich was absolut Besonderes, ne? Also das kannst du kannst nicht sagen, dass es irgendeinen anderen Film gibt wie Parasite, der ist so seltsam. Ich kann das nicht
seltsam,
erklären.
Seltsam, genau, seltsam. Er ist wirklich seltsam.
Man mag ihn oder man hasst ihn wahrscheinlich.
Ich hasse ihn.
Und ich fand ihn lustigerweise, ich war doch trotzdem in der Mitte. Man kann ihn auch Mitte finden. Ich fand ihn okay, aber nichts Besonderes. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert und dachte mir so,
Naja. Ja, warte mal, ich bin ja jetzt ich gucke gerade eine neue Disney Plus Serie. Wie gesagt, ich bin total im Disney Plus Hype. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich mich immer dann ärgere, dass es diese wöchentliche Veröffentlichung gibt bei solchen Serien. Das war ja bei dieser Eishockey-Serie, war das ja auch so. Genau, und dann gab es ja noch so eine Basketball-Serie. Also es sind wirklich viele gute Serien. Und ich denke immer, Mensch, dann findest du sowas und denkst, ja, okay, da müssen ja schon alle Folgen da sein. Und dann fängst du an und dann denkst du, ach, kack, jetzt muss, oh. Weißt du, und die heißt Die geheime Benedikt-Gesellschaft. Gibt's jetzt 4 Folgen von. Auch da wieder irgendwie so, ist nur eine Kinderserie, ne? Also das ist jetzt nicht mal was mit Anspruch, aber ist sehr schön, irgendwie ist halt Disney, so. Auch da wieder eine Empfehlung. Schaut da mal rein, vielleicht ist das was für euch. Und seit einigen Tagen gibt's ja auch Black Widow mit VIP-Zugang irgendwie.
Das können sie sich mal sowas von abschmatzen.
Für den Schnapperpreis von 22 Euro. Ich bin jetzt nicht so geil, aber ich habe nur Gutes bisher über den Film gehört, von allen, die im Kino waren. Aber mich interessiert Black Widow nicht. Irgendwie, eine Marvel-Lore ist sie weg vom Fenster. Und ich warte einfach, bis den Film, und das war ja bei den anderen Filmen, die jetzt hier im VIP waren, auch relativ schnell, sodass es den umsonst gibt. Ich sitze das aus und gucke mir dann irgendwann umsonst an. So.
Steve sitzt das aus. Erwartet, dass es kommt. Ja, ich auch. Ich habe mir überlegt, ob es mir die 22 Euro wert ist. Und es war eine harte Entscheidung, aber nee. Die 3 Monate habe ich, glaube ich.
Ja, also das werde ich so gerade eben noch verkauft. Ich meine, an sich, ich finde das nicht schlecht, weil ich muss offen zugeben, ich bin einfach so jemand, ich gehe nicht gerne ins Kino, auch schon vor Corona nicht. Und mich hat es auch sehr genervt, dass ich Infinity War damals im Kino gucken musste. Weil natürlich dazu auch noch alle Marvel-Filme vorher auf Englisch gesehen und den musste ich dann auf Deutsch gucken, weil halt nur mal Kino. Insofern ist es schon nicht schlecht, sich Filme wie so vorher anzugucken, aber nicht für Black Widow. Und auch nicht für 22 Euro.
Ach, also ich finde den Preis immer noch okay. Also ich
ja, wenn du mit mehreren guckst, dann ja, aber alleine ist.
Aber das müssen sie ja einberechnen. Also ich meine, das müssen sie
ja
einberechnen.
Jeder Einkommen kann 4 Euro abliefern und dann haben wir den Film ab 6 Euro.
Bei Amazon drin. Die Filme, die Warner-Filme, wie Wonder Woman und so, die kosten halt irgendwie 12 bis 14 und das zahle ich halt so.
Ja, aber.
Das ist halt fair, finde ich.
Ich bin immer noch nicht dabei, dass das beim Kinostart so bleiben wird. Bei einem richtigen, nicht Corona-Start. Mhm. Und bei Disney kannst du der Meinung sein, dass das so bleibt, weil es ist jetzt schon länger so. Na gut, auch nur während der Corona-Zeit,
aber trotzdem. Es ist ja Angebot und Nachfrage. Es müssen ja Leute so dumm sein, das zu machen, sonst würden sie
sich
ja
nicht weiter. Ich finde das aber nicht dumm. Weil jetzt überleg mal, wenn du mit 4 Kumpels ins Kino gehst, wie viel du da zahlst. Und jetzt müssen wir halt sagen, ja, Kino ist immer noch was anderes, aber es gibt auch ziemlich gute Heimkinoanlagen, die viele Leute mittlerweile haben, ne? Wo du dann keine Leute hast, die dich die ganze Zeit nerven, die durchs Bild laufen, die was auch immer, und dann setzt du dich mit 4, 5 Leuten dahin, zahlst insgesamt 22 Euro dafür, musst ja, nicht 10 Euro dieses, Popcorn ausgeben.
Wie oft hast du dieses Szenario, was du beschreibst? Das Szenario, was du beschrieben hast, total okay, aber wie viel Prozent machen das so?
Weiß ich nicht, aber selbst wenn du eine Familie mit 3, 4 Leuten hast, ich meine, das ist ja durchaus gängig in Deutschland, dass du irgendwie, ne, Mann, Frau oder Mann, Frau, Frau. Wir müssen ja korrekt sein.
Ehrlich, jetzt eigentlich, dass du das sagst, muss ich sagen, ich hatte das jetzt zuletzt, habe ich einfach mal einen Filmabend wieder mit einem Kumpel gemacht. Aber da war es halt so gut, das waren halt alles Filme, die er sich irgendwie für seine Blu-ray-Sammlung angeschafft hat, die er so haben wollte. Aber wenn man jetzt wirklich so gesagt hat, hey, der Film ist komplett neu, wir wollen den beide auf Englisch sehen, das heißt, wir gehen dafür garantiert nicht ins Kino, machen halt Filmabend, jeder zahlt 11 und wir sind fertig. Ich glaube, für geile Filme kann man das schon mal machen, nur ich will es halt nicht für Black Widow machen.
Ja, die Frage ist, ob du dann für geile Filme dann nicht lieber ins Kino gehst. Dann hast du nämlich das richtig große, geile Erlebnis. Nee. Ja gut, wenn man so ein Sozialphobiker ist wie du, dann wahrscheinlich nicht.
Aber also sag mal, für Endgame zum Beispiel hätte ich das gemacht. Für Endgame zu sagen, hey, lass uns den zu zweit gucken, jeder zahlt 11, bin ich sofort dabei, mache ich sofort. So musste ich jetzt
halt warten. Endgame ist eigentlich ein Film, den du im Kino gucken musst,
finde ich. Aber ist es aber nicht selbst schon für Paare einfach günstiger, als ins Kino zu gehen? Wenn wir sagen, na, also ich meine, es ist ja nicht so, dass man nur zu absoluten Top-Blockbustern ins Kino geht. Man geht ja auch, also mal zu sowas wie Black Widow vielleicht, ne, was nicht Endgame ist, aber so. Und wenn du jetzt einfach ein Paar bist, dann und sagst, gehen wir heute ins Kino und dann müssen wir da hinfahren, ne, vielleicht nehmen wir ein Auto oder müssen wir mit der Bahn hin oder was auch immer. Und dann zahlst du die Tickets und die sind ja auch bei 8, 9, 10 Euro je nach Kino oder sogar teurer. Wenn du dann noch 3D haben willst oder was auch immer, dann ist auch immer noch so ein 1-Euro-Zuschlag und so weiter. Und dann willst du noch was essen, dann bist du doch bei 40, 50 Euro dabei. Es ist doch einfach so mit 2 Leuten. Und naja, so hast du 22 Euro, machst dir schön was zu essen, machst eine Tüte Chio-Chips auf und bist mit 30 Euro dabei.
Du bist halt selber Herr deiner Zeit. Das ist auch das Geile
dabei. Und kannst immer wieder gucken.
Genau.
Ja, also du kannst anhalten.
Ist der nicht geliehen? Kannst du nicht nur 48 Stunden gucken?
Nee, der ist gekauft.
Der ist gekauft, okay.
Der ist gekauft,
bei, aber du bei, hast ihn bei halt Wonder Woman war es so, bei Amazon leistest du dir die Filme und die hast du nur 48 Stunden.
Ja, das kannst du ja absolut nicht vergleichen.
Wenn du angefangen hast.
Also du kannst ja keine Laie mit dem vergleichen. Ne? Also ich meine, nach 3 Monaten hast du ja eh im Disney-Abo drin. Ne? Also dann ist er ja eh da. Du zahlst halt dafür, dass du ihn diese 3 Monate früher schon die ganze Zeit hast, wenn du Lust hast. Und ich finde es weiterhin, also ich habe nichts dagegen, wenn sie ein bisschen günstiger werden, aber ich finde es weiterhin nicht höllisch überteuert. Das Einzige, was ich der Meinung bin, ist, dass sie einbauen müssen, dass du das auch ohne Abo irgendwann wieder gucken kannst, wenn du ihn gekauft hast. Das fände ich durchaus fair. Ne?
Ja,
also
ja, das ist Abo eine nächste Frechheit, muss, ja.
Ja. Aber der Preis an sich finde ich, wie gesagt, ich denke, da kann man nicht viel gegen sagen.
Ja, dann lass über Loki reden noch. Wollte ich gerade sagen, wie hat dir die 5. Folge gefallen?
Ich fand die super. Also das ist die mich wieder komplett zurückgeholt hat. Das ist das, was ich erwartet habe eigentlich. Ich bin
lustigerweise sehe ich das ehrlich gesagt ähnlich. Fand die auch echt gut. Aber mir in der Community irgendwie war so, ja, die war wieder scheiße, guck dir die mal an. Ich habe schon mit so einer scheiß Lückenfüller Folge wie der dritten gerechnet. Fand ich aber auch nicht. Ich fand, das war irgendwie super spannend auf das Finale getimed. Und der Cliffhanger jetzt für die 6. Staffel ist auch sehr, sehr gut. Und ja, jetzt werden wir erfahren, wer dahinter steht. Ne?
Wir sind jetzt schon in einem relativ großen Unfug mittlerweile drinnen, ne? Wo du sagst, keine Ahnung, das ist schon sehr abstrus, die ganze Story. Vor allem Alligator Loki.
Loa.
Aber ist halt, also, keine Ahnung, das ist halt jetzt nicht mehr ganz so leicht aufzuschlüsseln.
Ja gut, aber wenn du jetzt auf Multiverse gehst und verschiedene Zeitlinien, dann hast du verschiedene Lokis wahrscheinlich, ne? Du hast ja auch verschiedene Spider-Mans, warum nicht?
Naja, absolut. Aber ich finde es trotzdem alles ein bisschen verwirrend aktuell. Es ist mir aber egal, lustigerweise, weil ich es wirklich super gut umgesetzt finde. Also diese ganze Folge fand ich, oh, ich fand die toll. Ich fand die vom Pacing gut. Ich fand die innovativ in vielerlei Hinsicht. Ich fand die auch ziemlich over the top in einigen Hinsichten, aber es ist egal. Es war einfach, es passte zu Loki. Und die Folge fand ich mit Abstand die beste der Serie bisher. Und ich fand die anderen ja auch nicht so schlecht. Die 4., wie gesagt, war ein bisschen schwächer, aber...
Die 3.
Schwächer. Die dritte
war die Füllerfolge, wo sie da durch ein Finale nochmal.
Ja, aber ich fand die Füllerfolge, wie du sie nennst, fand ich ja nicht so schlimm. Ich fand die 4. schlechter.
Okay.
Ich glaube, die danach fand ich nicht so gut. Die war mir ein bisschen komisch. Aber die 5. fand ich super. Und ja, das ist das, was ich erwartet habe.
Ja, Mittwoch großes Finale. Irgendwie kaum ist es losgegangen, ist schon wieder vorbei. 6 Folgen sind immer sehr, sehr wenig, leider. Ja. Und ich rechne mit einem Feuerwerk. Und wie gesagt, wir haben ja schon oft festgestellt, dass die Serien ein bisschen dazu da sind, irgendwie, ja, auf irgendwas Großes hinzu oder einzuleiten, irgendwie so eine Lore-Brücke zu überwinden. Das heißt, wir waren uns ja vorher schon einig, dass das irgendwie jetzt die Loki-Serie das Multiverse einleitet. Und das hat sie auch sehr, sehr gut gemacht. Und das
tut sie,
ja, sehr, sehr gut. Und wir haben ja auch schon aufgezählt, was dieses Jahr alles noch kommt. Wie fandet ihr diesen What-If-Trailer irgendwie? Ich fand den so, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Diesen für die nächste MCU-Serie, dieses What-If-Animationsserie.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich auch ja, nicht. Aber ich muss auch sagen, ich habe einfach mit den ganzen Marvel-Serien einfach nichts am Hut. Ich habe auch hier, ich habe Loki noch, Loki werde ich wahrscheinlich sehen wegen Tom Hiddleston und weil der Charakter einfach gut ist. Aber ich habe auch hier Falcon and Winter Soldier nicht gesehen. Ich bin nur noch so ein bisschen eingefleischt von den alten Marvel-Serien hier, Defenders und der ganze Bullshit. Die waren halt alle scheiße.
Ja, ich finde die auch scheiße.
Ja. Ja. Aber das ist ja der Daredevil habe ich eine Staffel geschafft. So, da bin ich, glaube ich, in der Mitte.
Ich habe mal hier Agents of the Shield angefangen. Wait,
ich muss da kurz rein. Wie kann man Daredevil nicht mögen?
Ich habe die erste Staffel geguckt, die war gar nicht so schlecht. Und die zweite Staffel, ich habe einfach immer so ein bisschen, ich glaube, das war sogar punktgenau die Folge, wo Elektra dann aufgetaucht ist oder so. Keine Ahnung. Und ich habe echt so ein bisschen einfach, da war dann einfach wie so ein bisschen das Interesse weg. Und wenn du dann so ein paar Wochen lang nicht guckst, irgendwann ist dann halt auch vorbei. Hier Jessica Jones habe ich bis zur Mitte geschafft und ich muss sagen, ich liebe. Ist gut, einen Satz mit ich liebe anzufangen und dann zu vergessen, wie der Schauspieler heißt. Ich liebe David Tennant. Ich liebe David Tennant und ich habe es nicht mal geschafft, diese Staffel mit ihm durchzuschauen. Und dementsprechend habe ich hier Luke Cage und den ganzen Kram jetzt gar nicht angefangen.
Also generell kann man das, erstmal muss man unterscheiden, von den alten Marvel-Serien gibt es halt die zwei hochwertigen, die von Netflix wirklich mit viel Budget ausgestattet wurden. Ich nehme an, das war Netflix oder Netflix hat bestimmt viel
dafür geschossen. Netflix,
Ja, also logischerweise war es Netflix. Ich weiß nur nicht, wer es bezahlt hat. Hat es Marvel bezahlt? Hat es Netflix? Ist ja auch egal. Netflix hat es obviously mitbezahlt, sonst hätten sie es ja nicht zeigen dürfen. Und das war halt Daredevil und Punisher, der Spin-off dann wiederum von Daredevil. Und die waren halt beide so gut. Aber qualitativ trotzdem nicht auf dem Level von den richtigen MCU-Marvel-Serien. Also rein von von Produktion, das siehst du einfach, ne? Das ist storytechnisch cool und ich liebe den Punisher. Die beiden Staffeln finde ich so gut und ich finde auch alle drei Daredevil-Staffeln überragend gut. Aber es ist trotzdem nicht das gleiche Level. Das ist nicht, das kannst du nicht mit einem Kinofilm verwechseln.
Not even close sogar.
Ja, ja. Aber nur optisch kannst du es nicht vergleichen. Storytechnisch ist das absolut cool.
Ich fand die alle scheiße. Ich hab alle irgendwie, aber auch nicht lange geguckt. zwei, drei Folgen irgendwie, ob es Luke Cage war oder was ich gucke.
Da bin ich darauf hinaus. Es sind diese beiden Serien, Daredevil und Punisher, die deutlich im Qualität über Jessica Jones, über Luke Cage und über
Iron Fist waren. Musst du noch mal intensiver reingucken, da vertraue ich dir mal.
Deutlich drüber. Also okay. Daredevil ist absolut flawless, super tolle Schauspieler.
Daredevil war schon besser als Jessica Jones. Aber Jessica Jones war ich so in der fünften Folge und hab mich echt gefragt, so sehr, wann geht's denn hier langsam mal los? Bislang sehe ich so einer depressiven, nicht sonderlich sympathischen Dame dabei zu, wie sie sich halb betrunken, halb wütend irgendwie durch die Stadt prügelt. Cool.
Daredevil war schon... War immer noch besser als Iron Fist. Iron Fist war das Schrecklichste, was ich hier gesehen habe. Dieser Superheld hat einfach die ganze Zeit nur geweint. Er hat nichts anderes getan. Er war die ganze Zeit am Rumnörgeln. Und seine Superheld ist eine fucking leuchtende Hand. Ich weiß auch nicht. Es war alles nicht sehr schön. Und
wenn
Defenders
ich
die Typen waren ja
sehe,
dann.
Denke ich mir, das wäre einfach nur der nächste Versuch von Dragon Ball Evolution gewesen. Wenn ich den Kerl so sehe.
War das DC, diese, wie hieß diese Academy-Serie, die Dingsbums Academy?
Umbrella Academy.
Ja, war das DC? Weil die fand ich halt richtig geil.
Die waren, glaube ich, gar nichts von beiden. Ich glaube, die waren neutral. Also die waren was Eigenes.
Die fand ich halt richtig gut. Also richtig gut.
Ich glaube, auf Büchern basierend, oder? Weiß es nicht genau.
Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber die habe ich auch nicht durchgesehen.
Ja, die war halt, die fand ich richtig geil.
Soweit ich weiß, nicht von beiden. Aber wie gesagt, also Daredevil und Punisher muss ich wirklich in Schutz nehmen im Vergleich zu den anderen Müllserien wie.
Dann werde ich mir mal Daredevil nochmal gönnen. Wenn du das ist was, sehr gut.
Ja, Daredevil kannst du wirklich gucken und vor allem, wenn du Daredevil guckst, dann kannst du danach Punisher gucken. Also zumindest nach zwei Staffeln Daredevil kannst du Punisher
gucken. Ich habe angefangen mit, auch weil die Community gesagt hat, ja, MCU und so ist geil, hier Agents of the Shield. Ich habe drei Folgen durchgeguckt. So ein bisschen auch hier, also der ein oder andere Gastauftritt von einem bekannteren Gesicht. Aber auch ganz furchtbar. Also Agents of the Shield fand ich ganz furchtbar, gar nicht.
Ja, aber das sind halt, wie gesagt, nicht die Versuche gewesen, das MCU oder die ins MCU einzubauen. Die sind ja auch alle nicht drin, ne? Also die Agents of Shield schon.
Die sind Filler fürs MCU praktisch.
Absolut, das war absolute Filler. Währenddessen, was sie jetzt auf Disney Plus machen, ist ja, hey, wir bauen einen Mischmasch auf, ne? Wir haben die Filme und dazu gehören die Serien. Und die Serien sind vielleicht nicht ganz so story-relevant in einigen Hinsichten, sondern sie geben eher Backstory, aber sie sind halt trotzdem fest im
Universum. Cineastisch auf demselben Niveau, ne?
Genau, sie sind genau gleich gefilmt, sie sind, also das ist ein großer Unterschied, wie gesagt, wenn man das anguckt und vielleicht holt dich das mehr ab, wenn du generell Marvel mit Avengers und Endgame und Co. magst, dann können die Serien dich halt auch abholen, die neuen, aber ich meine, Luke Cage oder so hatte ja nichts damit zu tun. Das ist einfach irgendein random Superheld, der relativ mit ultra low budget gemacht wurde, mit unbekannten Schauspielern und irgendeinen Unfug macht. Das ist dann eher so auf dem Level von, oder sogar noch unter dem Level von Arrow und was auch immer.
Das hat ja wenigstens ein ganz gutes eigenes Universum gebastelt, zumindest eine Zeit lang.
Arrow so schlimm.
Also ich fand das Arrow auch so schlimm, danke, dass du sagst.
Ich hab's lustigerweise lange geguckt. Damals, aber das ist ja schon wirklich sehr lange her. Wann ist das? 2008, 2009, 2010 oder so angefangen? Keine Ahnung. Und ich habe diese Rückblicke so gehasst. Jede Folge.
Dann macht man die Serie auf gar keinen Fall.
Auf der Insel mit seinem Mr. Miyagi.
Die auf ihrer Fuck-Insel. Und dann war er irgendwann endlich von der Insel runter im Rückblick. Und dann machen die immer noch diese Rückblicke weiter. Dann sind sie auf irgendwas anderem. Ich habe es so gehasst. Ich wollte einfach nur, lasst mich doch die Story gucken, bitte. Mach doch irgendetwas. Nein, immer wieder zurück in diese dumme Scheißinsel.
Ich fand's nicht schlecht, aber es war natürlich nicht mal ansatzweise MCU-Level. Es wurde auch später sehr kompliziert. Also das Geile ist ja, weil alles, was DC anpackt, geht ja auch einfach in die Brüche. Von daher, dieses Arrowverse, das Arrow selber war ja wenigstens noch relativ konstant. Mit Flash dazu ging's auch irgendwie. Das habe ich halt beide so eine Weile lang parallel geguckt, bis ich dann irgendwann einfach raus war. Aber die haben ja ständig irgendwelche neuen Serien angefangen, die dann nach einer Staffel wieder eingestellt wurden. Oder irgendwelche Spin-Offs oder so Backdoor-Pilots angefangen für Serien, die dann gar nicht erst in Auftrag gegeben wurden. Es sind einfach ständig Leute aufgetaucht, die dann nie wieder, also die klar eindeutig eine Rolle spielen sollten und die dann einfach nie wieder auftauchen.
Ja, machen sie nonstop.
Sie haben announced diese Woche bei der WitcherCon, also ja, es war wohl so ein, keine Ahnung, gab so einen Livestream, warum man das Mitch WitcherCon nennt. Okay, wie dem auch sei, haben sie die zweite Staffel, also wann die released wird, announced, 17. Dezember. Das war ja relativ klar, dass sie in diesem Jahr noch kommt irgendwie. Der Trailer, oder muss man fast schon sagen, eher Teaser-Trailer, war sehr atmosphärisch, wie ich finde. Ich freue mich mega drauf. Ich glaube, es wird auch richtig gut. Ich glaube, ich habe irgendwie Morin, dass es auch noch mal eine Steigerung zur ersten Staffel war, die ich schon gut fand. Dann haben sie diesen Animationsfilm Nightmare of the Wolf announced. Der kommt schon im August. Und sonst, glaube ich, gab es aus dem Bereich nichts Spannendes. Irgendwie leider keine Infos zum neuen Spiel oder so. Aber ja, ich freue mich sehr auf die Serie. Irgendwie, das ist auf jeden Fall eins der Highlights, worauf man sich dieses Jahr noch freuen kann. Ja gut, 17. Dezember ist es ja auch vorbei, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne?
Ja, Witcher ist natürlich groß.
Ich würde immer wieder sagen, ich hasse diese Spielereihe bis so abgrundtief, wirklich furchtbar, aber die Serie ist einfach geil. Kann ich nichts gegen sagen. So sehr ich das vielleicht auch beim Gucken anfangs wollte unbedingt, dass ich es irgendwie scheiße finde. Ne, die Serie ist einfach objektiv gut.
Aber Henry Cavill ist auch einfach.
Ja.
Ich meine,
wie wurde der am Anfang dafür kritisiert? Er ist der Falsche, er kann das nicht und das Kostüm sieht scheiße an ihm aus. Dass seine Rolle soll lieber Cosplayer XY spielen, der macht das viel geiler. Die Witcher-Fans aber auch echt besonders, wenn ich das sagen darf, ey. Und jetzt, jetzt im Nachhinein will keiner was gesagt haben. Nee, war ja ganz. Ich habe letztens mit einem darüber gestritten, der gesagt hat, irgendwie, hier, Kaso, die Pfeife, irgendwie, ja, nee, und so schlimm war das doch gar nicht davor. Und man wird ja wohl mal das Gewinde vor der ersten Staffel war unerträglich. Da haben Ball und ich auch schon oft drüber gesprochen. Ganz furchtbar.
Das ist doch immer so. Ich meine, das ist ja nicht nur die
Witcher-Fans. War so krass?
Wenn bei dir wieder irgendwie Luke Skywalker neu besetzt werden würde oder so, dann wärst du auch auf dem Baum. Sofort, egal wer es ist. Ja, ich bin immer noch ehrlich. Das ist halt einfach so mit Fanboys und wenn du dann irgendwie.
Aber, also, man würde es schon extrem.
Aber Henry Cavill macht das halt so gut. Ja. Und Henry Cavill macht alles, was er anfasst, so gut. Aber er sieht halt auch einfach so aus wie diese, wie eine Maschine, oder?
Warum haben sie ihn eigentlich als Superman rausgeschmissen? Da war er doch relativ pisst. Ich habe irgendwas gelesen, dass er mit DC und so jetzt auch, also auch mit dem Filmstudio irgendwie gar nichts zu tun haben will mehr, weil er einfach so gesagt wurde, übrigens, wir machen wieder ein Reboot, du bist raus. Habe ich irgendwie gelesen, dass der mega pissed
ist. Hat das vielleicht immer, ist das immer noch die Story rund um seinen Bart? Weil in Justice League wurde ja sein Mund CGI'd, weil er nicht bereit war, seinen Bart abzurasieren. Oder sein Bart. Das heißt, er hatte einfach so einen CGI-Mund die ganze Zeit.
Okay, wusste ich nicht. Lustig.
Das Schlimme ist, das merkst du auch nicht so und dann, sobald du es weißt, kannst du es einfach nicht mehr nicht sehen.
Okay, krass.
Davon weiß ich nichts, aber ich weiß nicht, ich meine, er hatte ja auch einige Filme, ne? Erst Man of Steel, dann Batman, Superman, dann Justice League. Vielleicht einfach zu Ende geplant. Ich meine, länger überlebst du nicht im DC-Universe, egal was du tust. Aber Henry Cavill ist ja halt generell einfach so ein toller Schauspieler.
Smarter Dude, ja. Und auch noch ein Gamer, ne? Der,
ja, absolut. WoW war das sogar.
WoW und Witcher hat er auch, also was man so hört in Interviews. Der hat auf der WitcherCon auch ein langes Interview gegeben. Ist auch ganz spannend. Man hört ihm, der ist einfach so sympathisch. Man hört ihm auch einfach gerne zu. Sag mal, habt ihr die neue WoW-Cinematic gesehen irgendwie? Ich weiß, ihr spielt beide, glaube ich, keinen. Clay sowieso nicht. Aber folgt ihr das noch so ein bisschen? Also jetzt die After Sylvanas Raid Cinematic mit der Storyline?
Ja. Also ich verfolge halt immer die Trailer oder so, das schon, weil ich spiele ja kein WoW, weil ich keinen Bock mehr habe, sondern einfach, weil es. Ich find für mich, für mein Level an WoW, für mir reichen halt 2 Monate. Oder ich glaube, diesmal waren es sogar 3, die ich gespielt habe. So, dann habe ich irgendwie im Addon alles gesehen, was ich sehen möchte. Ich habe halt keinen Bock auf Raiden. Das heißt, das stimmt halt schon, dann hat man halt in WoW nicht mehr so rasend viel zu tun danach. Und dann bin ich halt fertig. Aber ich gucke halt trotzdem immer noch gern hin, obwohl ich fairerweise sagen muss, mich hat die Shadowlands-Story von Anfang an nicht so ganz gecatcht. Das Addon war spielerisch, fand ich gut, aber von der Story, meh. Und ich bin halt, ach, keine Ahnung, ich mochte Sylvanas vorher schon nicht und dass sie jetzt. Darf man spoilern?
Ist ja,
das hat eh jeder gesehen, okay, ja. Dass sie jetzt irgendwie quasi, dass sie jetzt auf so einem Track ist, so einen Redemption-Arc zu kriegen, ist halt einfach nur Beschiss am Kunden irgendwie. Und ich musste ein bisschen grinsen, weil so wie es jetzt ist, im Endeffekt, es fehlen wirklich nur noch Blackhand und Orgrim Doomhammer in den Shadowlands. Dann ist offiziell alle Warchiefs der Horde einmal irgendwie vorgekommen.
Ja, also ich habe sehr abgefeiert irgendwie. Ich habe das ja auch jetzt nach dem Patch wieder ein bisschen intensiver gespielt. Das Level macht Spaß irgendwie, wenn du anfängst mit dem neuen Content und in diesen Schlund Teil 2, wie heißt er noch mal, gehst irgendwie, oder dieser Erweiterung, wie heißt er noch mal, Cortia, genau. Dann kriegst du erstmal so eine ultra krasse Cinematic an den Kopf geschmissen irgendwie mit einem Mega Fight Sylvanas gegen Tyrande, wo Tyrande dann auch quasi Sylvanas schon am Arsch hat und sie eigentlich töten könnte, aber dann Ilun sagt, für mich, no. Und also Wahnsinn. Und dann irgendwie diese Cinematic irgendwie, wenn du Sylvanas in Anführungsstrichen besiegt hast. Das Geile ist, dass ich immer denke, irgendwie, ich habe einen Plan und ich check das und dann gucke ich so ein Erklärvideo oder so eine Analyse von Kraft und dann denke ich, dann ist das Ganze nochmal irgendwie so aufgewertet, weil ich einfach so viele Details erzählen kann. Zum Beispiel, das habe ich auch überhaupt nicht gecheckt, dass der Jailer Sylvanas quasi ein Stück ihrer Seele am Ende zurückgibt und man jetzt auch nicht weiß irgendwie, was das mit ihr macht. Und dass halt irgendwie, als Arthas sie getötet hat, halt ja ein Stück von ihrer Seele halt in Frostmourne gegangen ist. Und Frostmourne ist ja so eine Runenklinge, die ja quasi irgendwie eine direkte Verbindung zum Jailer hatte. Das heißt, er hatte die ganze Zeit den Teil ihrer Seele, so. Und jetzt hat er ihr halt irgendwie das zurückgegeben, aus was für Motiven, weiß man nicht so richtig. Und jetzt ist sie halt wieder menschlich, in Anführungsstrichen. Und also ich kann jedem nur empfehlen, sich mal das Craft-Video dazu anzugucken. Das ist wirklich extrem. Und auch die Prognosen, die er so abgibt, irgendwas jetzt passieren könnte, es ist sehr, sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen, den Content, ich habe den jetzt gespielt, irgendwie, das Geile ist ja, manchmal hat man ja sogar das Gefühl, ich traue mich kaum zu sagen, dass Blizzard ein bisschen aus ihren eigenen Fehlern lernt. Dieses Mal war das Mountain, also das Fliegen in Shadowlands wirklich sehr gut gelöst, weil also die letzten Add-ons irgendwie 100.000 Dailies machen und Ruf pushen und so, das ist halt einfach öde, das macht keinen Spaß, es ist Strecken von Content und diesmal hast du einfach so, ja, okay, spiel dein Pakt-Level ein bisschen weiter, spiel die Lore ein bisschen weiter und dann kriegst du mach das neue Gebiet irgendwie, ein paar Quests und dann hast du dein Reiten. Das finde ich sehr gut gelöst, hat alles Spaß gemacht. Ich habe jetzt irgendwie meinen Hunter, der eigentlich mein Main war in Shadowlands, noch so ein bisschen wieder hochgezogen. Am Freitag im Stream, es geht ja ganz schnell, weil wenn du jetzt Heroic M0 machst, kriegst du 210er Item-Level. Das heißt, ich habe irgendwie 180 irgendwas angefangen und bin jetzt über 200 irgendwie an einem Abend. Also du kannst wieder sehr schnell nachziehen. Ich spiele jetzt wieder den Hunter, einfach weil ich einfach Glück haben möchte und Sylvanas Bogen looten möchte. Also von daher, man hackt ja mal auf Blizzard rum, aber ich finde, abgesehen davon, dass es ewig gedauert hat, ist der neue Content sehr, 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 sehr nett. Und auch die Cinematics sind sehr, sehr gut. Claes, du kriegst das gar nicht mit, oder?
Nee, ich habe meine WoW immer ein, zwei Monate am Anfang des Add-ons oder der Expansion und dann. Das Ding ist immer, es dauert mir zu lange, bis wieder Content kommt.
Ja.
Und dann habe ich keinen Bock, wieder reinzufinden für sowas. Und weil dann, das ist so, wenn du 5 Monate raus bist oder so. Und in dem Fall war es ja wirklich sehr lange. Da habe ich dann nicht so wirklich viel Interesse dran. Aber die Cinematics gucke ich natürlich trotzdem an. Aber deine Analyse von dem Typ da, die gucke ich nicht an. Die war mir ein bisschen zu lange.
Ja, der ist 25 Minuten. Ne? Das ist halt nur was wirklich für Lore-Freaks. Aber manchmal ist es so, irgendwie so. Ich guck das, meistens klicke ich da nur durch, und weil es mir auch zu lang ist und weil ich zu wenig Zeit habe für sowas, aber es ist manchmal so, dass du einfach so einen Bam-Moment hast, wo du denkst, oh, das macht total Sinn, was er sagt, und das habe ich gar nicht bedacht. Das ist also, für Leute, die sich für die Lore interessieren, ist das wirklich, also Kraft, der hat es echt drauf. Das Geile ist, ich hatte am Maris ist gerade im Krankenhaus, der hatte so eine OP und war am Freitag nicht da, also ist keine schlimme Sache, Eli braucht keine Angst haben. Dann hatte ich den Bro-TV, das ist so ein, der spielt auch WoW, das ist lange meine Community und ist eigentlich für, warte mal, so Procaster für so ein Mobile-Game, was ich immer sehr intensiv gespielt habe, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Das ist dieses, wie heißt es denn nochmal, warte mal, das muss ich jetzt mal eben sagen. Dieses Shooter-Mobile-Game, was so mega erfolgreich war. Brawl Stars, hat ihr ja schon mal gehört, glaube ich. Da irgendwie ist er sehr, sehr gut und kommentiert das. Aber wie gesagt, er ist auch als Community-Mitglied und spielt auch WoW. Und der war halt am Freitag, habe ich ihn halt dazugeholt, um nicht die ganze Zeit mit mir selbst zu reden. Und der hat dann so lustigerweise so erzählt, das war mir gar nicht bewusst irgendwie. Blizzard hat im letzten Conference-Call erzählt, dass sie aktuell an 6 verschiedene Mobile-Games arbeiten.
Hast du das nicht auf dem Blog?
Ja, hatte ich das? Also mich war das, ich habe gedacht, was, ernsthaft? Dann wundert mich, also ich meine, ich glaube, dass die keine großen Teams für so ein Mobile-Game brauchen, aber dann wundert mich das auch nicht mehr, dass wir irgendwie in allen Games, die uns wichtig sind, in Anführungsstrichen, irgendwie so lange auf Content warten, wenn die ihre ganzen Teams irgendwie jetzt irgendwie so ab, oder Leute aus ihren Teams abziehen, um irgendwie 6 Mobile-Games gleichzeitig zu machen. Das ist halt schon irgendwie, ja, auch mal wieder so ein Schlag irgendwie in die Fresse der alten Blizzard-Fans, ne? Wenn die 6 Mobile-Games, das finde ich schon hart irgendwie.
Oh. Erwartet doch keiner mehr was. Anderes Thema kurz. Hast du UFC geguckt? Nee, ne? Guckst du nicht, oder?
Ich bin ein riesen Conor McGregor-Fan. Klar habe ich das geguckt.
Das war böse, oder?
Ja. Aber ich hab's mir schon gedacht. Also ich hätte nicht gedacht, natürlich, dass das passiert. Aber ich hätte gedacht, dass er verliert, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, er ist, wenn sie mit Ronda Rousey, die irgendwie jahrelang alles vermöbelt hat, und dann einen Kampf verloren hat und dann ist irgendwie, ich weiß nicht, ob was dann passiert. Ich glaube, Connor wäre gut beraten, irgendwie, er killt halt seine Legacy damit. Es wäre gut beraten, jetzt einfach aufzuhören. Es ist dumm gelaufen irgendwie, aber ich meine, ich weiß nicht, ihr Lieben, für alle, die das jetzt, die noch gucken wollen, spult mal vor den Kampf.
Kämpfe nachträglich.
Ja, aber schon, wenn man manchmal will man das gucken in Ruhe. Ich sag's nur mal. Also in dem Moment, wo er da umknickt, das ist halt so brutal. Das ist so ein Video, was du eigentlich nicht sehen willst. Und ich fand auch, dass er in der ersten Runde sehr dominiert wurde schon. Und ja, ich glaube, er hätte auch ohne die Verletzung verloren, glaube ich. Aber es ist natürlich bitter. Aber
das Interessante ist halt, dass Poirier danach im Interview sagt, also generell hassen die sich ja wie die Pest, kein Wunder, weil Connor ein Arsch ist. Jeder hasst Connor offenbar. Wie er danach sagt, er hat es bei dem Eintritt gehört, dass da was schon kaputt ist. Ja. Und das war relativ, ich glaube in Minute 30, kurz bevor sie in den Clinch an den Boden gegangen sind, das meinte er offenbar, weil die Reddit-Leute haben das natürlich analysiert, welcher Tritt wirklich gemeint wird. Und das ist halt krass, ne? Wenn du dir vorstellst, du wirst getreten von irgendwem und du hörst, dass da irgendwas wegknackt, da ist schon eine Fraktur oder so drin und dann später das. Aber wie Connor da am Boden rumsitzt, war halt auch schon relativ legendär. Also, ich meine, der setzt sich da einfach hin und sagt zu dem Arzt, was da genau so ist, ne? Und sein Fuß ist so komplett umgedreht, ey.
Du denkst, das war so furchtbar, die Bilder, ja. Und dann aber weißt du was, alles richtig, was du sagst, ich bin ja auch ein riesen Fan von ihm, aber irgendwie das Taunten in der Situation, so wegen, ich habe deine Frau hier irgendwie in meiner Handy-Dings, das finde ich too much. Weißt du, damit macht er sich seine Legacy halt auch kaputt irgendwie. Ist halt dumm gelaufen und ich glaube, jeder hätte Mitleid mit ihm gehabt, wie der Kampf gelaufen ist, wenn er diesen Spruch, damit hat er einfach so viele Leute gegen sich aufgebracht, das hat ja auch Poirier danach in der Dings gesagt, in der Pressekonferenz, ja, das gehört sie einfach nicht.
Aber ist es nicht, also erstmal muss man das ja sagen,
du vor dem Kampf machen irgendwie, so Trash-Talken, nach dem Kampf.
Ich weiß nicht, also ist es nicht einfach unterhaltsam, ich meine, du hast ihn und das, ich glaube, er weiß, dass du ihn hast dafür, aber es macht ja trotzdem die Storyline noch besser in einer gewissen Hinsicht, ne, weil Poirier ja schon gesagt hat, man trifft sich eh nochmal dafür, dass er da gesagt hat, entweder in noch einem Kampf oder auf der Straße. Das hat Poirier im Postgame-Interview auch noch gesagt oder in der Pressekonferenz danach. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach viel Show bei Connor.
Ja, stimmt schon, aber ich glaube, er hat einfach seinen Höhepunkt lang überschritten und je mehr Niederlagen der jetzt kriegt, desto bitterer wird das, ey. Ich hoffe, also für ihn hoffe ich, dass er jetzt Schluss macht. Das macht doch keinen Sinn irgendwie.
Aber guck,
also er kann gerne nochmal so einen Showkampf machen und nochmal hier Logan Paul richtig den Arsch versohlen oder Jake Paul, kann er gerne machen, aber eine UFC irgendwie, er braucht kein Geld mehr, warum tut er sich das an?
Ja, aber es ist doch geil für die Fans. Also ich guck trotzdem lieber UFC, wenn ich weiß, dass ein Connor-Fight kommt. Ich meine, stell dir vor, er gewinnt jetzt nochmal, ne? Also nachdem, das ist ja einfach dann was Besonderes, ne?
Also, ja, ich sehe das nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht mehr, dass
der Fan. Nee, ich sehe es auch nicht. Ich glaube, der ist durch, aber ist ja wurscht. Ist ja trotzdem, ich meine, das war trotzdem der größtgehypteste Fight seit langer Zeit in der UFC.
Ja, er ist ja auch einer der ganz Namen großen, das muss man sagen, ne? Aber ja.
Der es groß gemacht hat, ne? Vorher war UFC
schon,
nicht.
Schon.
Kann ich vergessen, also. War schon. Oh, aber guck mal,
ich sehe gerade auf Social Media irgendwie Bilder aus London, wo die Fans einfach die Stadt komplett auseinandernehmen.
Das ist ja wahr.
Nee, was da gerade los ist, irgendwie die ganze Innenstadt, die werfen Flaschen und so eine Scheiße, die Engel rasten, ja, das ist auch wirklich, also. Die haben Finale in ihrem Land, in ihrer Hauptstadt und legen die Stadt in Schutt und Asche. Die Bilder, die man da jetzt sieht. Alter Schwede, ey, die nehmen halt wirklich die Innenstadt auseinander, ne? Fußballfans, ja, ey.
Die sind schon besonders, die Engländer, ne?
Jetzt hier ist ein anderes Bild, wie sie versuchen, Wembley zu stürmen und Leute ohne Tickets versuchen, ins Stadion zu kommen. Das ist doch alles geistesgestört, ey. Hoffentlich kriegen die heute so auf den Sack, ey. Himmel, Arsch und Zwirn.
Ja. Jeder News, die kommt, magst du Italien mehr. Das ist ein Wunder.
Das ist halt wirklich so. Ja, ja. Oh, Mann.
Aber eine Sache noch für Spiele. Es ist ja lange, lange Durststrecke.
Das und
es ist immer noch Durststrecke, aber jetzt kommen relativ viele Sachen gleichzeitig. Zum einen kommt die neue PoE League. Wieder mal. Es ist wieder PoE Season Zeit. Und lustigerweise ist neue PoE Season Zeit immer auch neue TFT-Set Zeit. Weil die beide einen 3-Monats-Rhythmus haben. Und die haben sich irgendwie da so drauf geeinigt, dass sie mich ärgern wollen.
Ja.
Das heißt, das neue Set T5,5, wenn du da wieder reingucken willst irgendwann, was du nicht willst, kommt am 21. Juli. Und aus meiner Pre-Alpha-Whatever-Erfahrung und auch vom PBE würde ich sagen, es ist besser als Set 5. Das ist aber auch nicht so schwer, weil das war wirklich richtig große Moppelkotze. Über die PoE-Season ist noch nicht so viel bekannt. Und gleichzeitig kommt dann auch noch, ich glaube auch am 21. oder 22. kommt das bisher größte Genshin Impact Update. Also wirklich mit Abstand das größte.
Ich habe bei dir ein paar Mal ins Stream reingeguckt, so leise, und habe immer gesehen, dass du es immer noch daddelst. Ja, es gibt ja nichts anderes gerade gefühlt, ne?
Nö, ich stream nicht viel und mache meine Daily-Sachen in Genshin aktuell, weil ich da immer noch relativ, ja, Spaß dran habe zumindest und warte halt auf TFT und PoE werde ich vielleicht skippen diesmal, weil ich dann in TFT mal wieder aktiver spielen will, das Set. Oh, aber ja, jetzt kommt auf jeden Fall, also für die Leute, die entweder PoE mögen oder Genshin mögen oder TFT mögen oder alles drei mögen, kommt immerhin mal wieder irgendetwas. Und das Genshin-Update zum Beispiel ziemlich sick aus, ne? Also hast basically einen komplett neuen, nennen wir es mal, Kontinent drinne. Und ganz, ganz viele Events und Co., was sie die ganze Zeit machen. PoE ist, glaube ich, noch nicht so viel bekannt, außer ich hab nur den Teaser bisher gesehen. Ich weiß nicht, ob der Trailer schon draußen ist mittlerweile. Naja, und TFT ist halt einfach das Mid-Set-Update, was auf jeden Fall das Spiel ein bisschen besser macht, als es vorher war. Es war nämlich wirklich furchtbar.
Ja, da steige ich auch noch ein bisschen was bei, gaming-technisch, was Steve auch nicht zockt.
Super.
Denn nächsten Monat kommt tatsächlich das nächste Age of Empires 2 Addon raus. Dukes of the East heißt es, glaube ich. Mit den Bohemiern und den Polen, glaube ich. Und worauf vielleicht RTS-technisch die meisten Leute eher warten werden, in 2 Monaten, ja, 3, im Oktober kommt Age of Empires 4. Was entweder richtig, richtig geil wird oder richtig hart floppen wird. Ich stehe aktuell so 60-40, aber ich bin gespannt. Ich möchte auf jeden Fall möglichst unbiased reingehen und hab auch Bock drauf.
Okay, dann komme ich auch mit 2 Tipps. Und zwar am 27.07., das werdet ihr alle nicht kennen, kommt endlich die Vollversion von Tribes of Midgard. Jetzt werdet ihr sagen, was ist das für eine Scheiße? Das ist ein Indie-Game. Ich wurde von denen in die Beta, Close Beta eingeladen. Wir haben es einmal auf dem Stream gespielt. Nee, war Open Beta, glaube ich. Das ging nur so ein Wochenende. Und das war eins der absoluten Highlights für mich, Gaming Clash, in diesem Jahr, weil es irgendwie so, ich weiß gar nicht, was man das, also ich hab's dann, es konnte jeder spielen irgendwie an diesem Wochenende. Und ich habe einfach meiner Community, es ist ein riesiger, es ist so ein bisschen wie Minecraft. Nee, es ist eigentlich nicht. Aber es ist Survival und es spielen alle zusammen. Also es ist wirklich, du machst ein Spiel auf, hast einen Kontinent für dich und keine Ahnung, musst halt Rohstoffe ransammeln für diesen Midgard. Warst du nicht dabei bei einer Sache, als wir es gespielt haben sogar? Ich meine ja.
Zuschauer vielleicht, als Spieler
auf gar keinen Fall. Ja, also auf jeden Fall, du hast so eine Hütte und du musst sie halt gemeinsam groß machen. Es ist so ein bisschen Diablo-Look von wie nennt man das? Von der Perspektive her. Ja, genau, top-down. Und es hat so viel Bock gemacht, weil du halt Midgard und du da stehen halt irgendwelche Monster rum und die droppen geil. Also es hat so Bock gemacht. Die Community, die das mitgespielt hat, war auch total begeistert davon. Und da habe ich immer wieder ein Game, was ich irgendwie zusammen mit der Community zocken kann. Und es ist wirklich richtig geil, auch irgendwie vom Gameplay und von den. Ja, es ist eine Mischung aus vielen Spielen, aber ich fand's richtig gut. Und das ist mein erster Tipp. 27.07. kommt das raus. Und das zweite ist kein Tipp, sondern das nächste große Ding. Ende August, also einen Monat später, kommt New World raus, das Amazon MMO. Und mein Urin, und da braucht man auch, glaube ich, kein Hellseher zu sein, sagt mir, dass das massiv floppen wird. Ich habe es ja in der Beta gespielt und ich fand's ganz nett, aber ich habe das Gefühl, dass das, dass man da auch wieder, das ist so ein bisschen wie Torchlight 3, so, eigentlich wollte man PvP-MMO machen, da hat man gemerkt, das funktioniert nicht, hat wieder irgendwie umgemuddelt und es ist wie so ein Flickenteppich und ja, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei, aber ich werde es auf jeden Fall der Sache eine Chance geben und es anzocken, aber ich habe das Gefühl, dass das mega in die Hose gehen wird und das wäre der nächste große Fehlschlag für Amazon Gaming. Ich bin gespannt, aber es ist der Markt, den kennt ja der Enkles auch, der ehemalige deutsche WoW-Community-Manager, den Blizzard ja abgeschafft hat. Der ist der Community-Manager, von daher, dem würde ich wünschen, dass es mega erfolgreich ist. Aber ja, im Herbst kommt Lost Ark und das ist so neben Diablo 2 Revival so die beiden Games sind eigentlich die, wo ich mich am meisten drauf freue in diesem Jahr.
Ich kann sagen, New World muss ja für dich nicht lange halten, ja, weil
ja, genau.
Mitte aber, September ja, oder so
kommt das schon. Aber es wäre schon geil, mal wieder ein richtig geiles MMO zu haben, aber ich habe da, also A, habe ich Zweifel, dass MMO überhaupt noch mal funktionieren wird, irgendwie im Schatten von WoW und B, ist das einfach nicht so gut, was Amazon da bisher gemacht hat. Aber wie gesagt, ich hoffe darauf, dass es gut wird. Ja, es wird ja auch reichen, wenn wir es irgendwie 2 Monate oder so zusammen zocken. Also, ich werde auf jeden Fall reinschauen.
Gut, aktuell viele MMORPGs, die rauskommen, gell?
Was denn?
Vor ein paar Tagen kam Crawfall raus. Das ist so ein Kickstarter-Ding, was aber
ja, auch. Ja, da erinnere mich dran. Nichts ist nicht gut, hast du reinguckt?
Nö, nicht wirklich. Ich habe nur ein paar Kritiken gesehen und haben offenbar sehr wenige Spieler.
Okay.
Und ja, sieht jetzt auch nicht so krass aus. Und dann das ist so ein chinesischer Port von Gameforge mal wieder gemacht. Sword of Legends Online ist auf Steam erschienen vor ein paar Tagen. So ein ja, MMORPG im Asia-Style wie Final Fantasy, ne? Und das soll offenbar sehr gut sein. Hat offenbar keine Microtransactions kostet 40 Euro, aber hat offenbar keine Abo-Gebühren und keinen Ingame-Shop, also was man ja aus China eigentlich erwartet. Und das soll relativ gut sein, da habe ich nur Gutes drüber gehört, aber ja, ich meine, wenn du heutzutage mit einem MMORPG auf den Markt kommst und sagst 40 Euro, dann weißt du halt schon, dass es nicht viele spielen werden, ne? Wenn es nicht wirklich einen großen Hype erlebt, also so ein Among Us-Hype oder so. Und das tut's nicht. Von daher, aber es kommt relativ viel MMORPG-technisch irgendwie auf den Markt in letzter Zeit gefühlt, aber es ist halt wieder alles so halbgar.
MMO ist aber auch echt schwer. Also ich merke das ja an mir selber ganz. Ich hatte mal so eine Phase, da haben wir ganz viele Gratis-MMOs irgendwie ausprobiert und da waren auch viele gute bei. Rift zum Beispiel, weiß nicht, ob es das immer noch gibt. War damals echt ganz spaßig, aber es ist halt. Du hast immer eins von zwei Gefühlen. Das erste ist, ja, das ist ja irgendwie wie WoW, da kann ich auch WoW spielen. Das zweite Gefühl ist, oh, das ist ja gar nicht wie WoW, finde ich ja, bin ich überhaupt nicht zurecht, habe ich keinen Bock drauf. Irgendwie ist man immer so zwischen diesen beiden Dingen und da so den genauen Mittelwert zu finden, das ist, glaube ich, so schwer, dass das in der breiten Masse einfach nicht mehr drin ist.
Ja, du hast einfach so eine große Bindung, glaube ich, zu WoW. Also wenn du WoW gespielt hast von damals her, dass du erstens alles verkleist, was nie gut ausgeht, für das andere Spiel. Und dass es nie genug ist. Weil du dann halt, du vermischst dann auch WoW damals mit WoW heute und denkst dir, da ist so viel Content. Und ach Gott, hier bin ich schon wieder fertig. Und, ne? Und du hast dann nicht wirklich diese Bindung dazu, dass du aufs nächste Add-on wartest, wie du es in WoW tust.
Das ist halt, WoW ist halt so ein Ding, ich weiß nicht, gut, du zockst jedes Addon, ich habe immer mal wieder zwischenzeitlich einfach Pausen. Das ist auch so ein Game, du kannst einfach anderthalb Addons nicht gezockt haben und du bist einfach nach 5 Minuten spätestens wieder drin, selbst wenn deine Klasse seitdem 6-mal überarbeitet wurde und sich komplett anders spielt. Du bist einfach instant wieder drin. Das ist einfach so ein Gefühl von nach Hause kommen irgendwie. Fiese Stimmen würde sagen, ist auch das einzige Spiel, was Steve nach ein paar Monaten auf dem Stream wieder spielen kann, ohne rumzudullien. Also einfach sofort, der klickt einfach sofort wieder.
Nett von
Ja,
dir, danke,
vielleicht.
Rainer.
Was ist da los?
Kein Problem.
Sehr aggressiv hier. Ja, nee, aber es stimmt. WoW hat den gesamten MMORPG-Markt komplett zerstört, wenn wir ehrlich sind.
Ja,
Also, sie haben sich selbst dahingesetzt und irgendwie. New World ist vielleicht das
ist wie
Einzige, was eine
Twitch.
Chance hat,
Es ist
ne?
wie Twitch. Es ist nicht gut, aber es gibt nichts auf Augenhöhe. Das ist das Ding.
Ja. Und New World ist das Einzige, was vielleicht rein hype-technisch und rein von der Bekanntheit schon jetzt irgendwie theoretisch eine Chance hat, weil das, ich glaube, bei MMORPGs ist es einfach super wichtig, dass die sehr groß werden im Vergleich zu anderen Spielen. Die müssen groß sein, weil die Server müssen voll sein zu jedem Zeitpunkt. Du musst das Gefühl haben, dass du da in einer großen Welt mit tausenden Spielern. Wenn du dann, weiß nicht, weißt du, wenn du auf jedem Server da irgendwie 200 Leute rumkraxeln hast und niemanden siehst, dann ist das ganze Feeling schon weg. Und New World hat zumindest die Chance, dass da viele Leute dann sind, ne? Und dass sich dann was aufbaut. Aber dafür müssen sie halt wirklich einen guten Job abliefern. Das sehe ich nicht.
Sehe ich auch nicht.
Der Hype hat einfach, glaube ich, zu sehr einen Knick gekriegt, als da diese erste Open-Beta-Welle oder was das immer war, das Steve, was du da auch gezockt hast. Und dann ist ja auch so durchsickerte von wegen ihm dieses Jahr, ups, dass so die ganze Idee mit dem PvP, wie nicht funktioniert und das alles überarbeitet werden
Und dann noch
musste.
die Pay-to-Win-Nachrichten, die haben es
Ja,
endgültig
genau.
getötet,
Also
glaube
es ist halt die
ich. Ich
Frage,
weiß
ob
nicht.
sie den Hype nicht schon zu sehr selber gebrochen haben.
Ist es nicht generell einfach ein Fehler von MMORPGs oder von Spielen generell teilweise, dass sie diese Betas, Alphas, whatever zu offen machen? Und damit sich selbst Hype wegnehmen, auch wenn sie denken, dass du da Hype kreieren. Ich habe das Gefühl, das ist das Gegenteil immer. Du hast schon die Footage, du hast schon alles Mögliche gesehen. Ich stell dir mal vor, du hättest einfach, also so oldschool, du entwickelst das Spiel wirklich und hast halt interne Tester, was natürlich teurer ist, ist schon klar, aber und du bringst das Spiel einfach raus. Also wirklich fertig raus und sagst, hier, das ist das erste Mal, dass ihr spielen könnt. Wir haben vorher kein Footage draußen, wir haben vorher, ne? Nichts. Würde das nicht viel mehr Hype schüren, gerade bei sowas wie New World, als wenn du jetzt eh schon überall Videos hast
Ja,
vom
sie haben
Gameplay
ja
und bla und
viele, also ich habe ja schon Invites gekriegt irgendwie.
ja.
Sie haben super viel NDA gehabt. Also es gab die ganzen Betas, es war eine, wo wir wirklich streamen durften.
Ja,
Eine.
aber
Der Rest war.
jetzt der Content doch draußen. Ich meine, ich habe das Spiel auch gesehen schon zu Teilen, ne? Und wenn es mich jetzt
Ja.
nicht komplett abholt, werde ich es auch nicht anfangen. Währenddessen, wenn Weißt du, wenn es so ein großer Release wird, ja, wenn es so ein großer Release ist und du hast nicht viel öffentlich, sondern ein paar Teaser, Trailer und Co., ne, und steigst einfach ein und sagst, ja, das kaufe ich und geil, an dem Tag geht es los, bums, mal gucken, was da mich erwartet. Dieses, was erwartet mich da, gibt's ja überhaupt nicht mehr heutzutage. Das ist einfach, ich weiß alles vorher. Also es nervt mich auch so bei Competitive-Spielen wie TFT zum Beispiel, ne, ist immer das Gleiche. 2-3 Wochen vorher kommt der Testserver online, die testen schon alles und balancen alles. Und dann, wenn du da nicht spielst, dann kommst du auf den Live-Server und spielst gegen Leute, die schon seit 3 Wochen getestet haben, auf einer Testversion. Und du denkst dir, ach Gott, ist das alles dumm. Haut doch einfach die Scheiße raus, ne? Dass alle auf dem gleichen Start sind und starten. Ich weiß, das ist ein bisschen mehr Anstrengung und dann muss man seine Tester eventuell bezahlen, aber
ich weiß nicht, wie es in TFT läuft, aber es ist ja nicht so, als würde Riot es nicht trotzdem jedes Mal mit dem Balancing verkacken. Also das kann ja die Ausrede nicht sein. Also jeder neue LoL-Champ, der muss ja vielleicht auch so sein, aber jeder neue LoL-Champ, der kommt immer erstmal overdialed. Ja. Aber ich muss sagen, ich ziehe das tatsächlich auch so durch. Ich gucke mir die Helden dann nicht an, sondern ich möchte dann einfach zocken und dann kriege ich halt von dem Helden 6-mal auf die Fresse, bis ich verstanden habe, wie er funktioniert. Und dann kriege ich halt auf die Fresse, weil ich ein scheiß Spieler bin. Aber so ein bisschen Wunder muss schon auch sein, irgendwie, anstatt dass ich mir wochenlang vorher Dings angucke, Trailer und wie funktioniert dies, wie funktioniert das.
Ich vermisse das irgendwie, dass ich einfach ein Spiel kaufe und dieses Spiel spiele. Weil ich drauf gehypt war.
Ja, das war ja auch die Faszination vom WoW am Anfang so ein bisschen, ne? Weil alles neu war und alles unbekannt. Du warst in einer unbekannten Welt und es hatte so viele, in Anführungsstrichen, Geheimnisse zu bieten. Das stimmt schon. Das ist schon so.
Und ich meine, das kriegst du heute nicht mehr hin, weil sobald ein Spiel released wird, nach einem Tag hast du 10.000 YouTube-Videos und 200.000 Streams dazu, ne? Das kriegst du nicht mehr hin. Aber du könntest wenigstens den Start so lassen. Also, dass du wirklich einfach mal anfangen kannst, ne? Zum Beispiel mal abgesehen davon, dass es ein Desaster war. Das letzte Mal, dass ich sowas hatte, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mich nicht genug informiert hatte, war No Man's Sky am Start, wo ich richtig gehypt war. Ganz Twitch war gehypt. Also alle waren ewig gehypt auf No Man's Sky, weil das ist das größte Spiel der Zeit. Das war kompletter Garbage. Ich habe nach 4 Stunden aufgehört. Aber das war trotzdem dieses Gefühl. Das hätte halt besser sein sollen.
Und das Geile ist, jetzt hinten raus haben sie es hingekriegt. Mittlerweile ist es wirklich ein richtig geiles Spiel.
Ja,
es hat sich
viel Mühe gegeben mittlerweile, das stimmt. Aber ja.
Ich muss auf jeden Fall sagen, ich knick dann auch selber immer wieder zu sehr ein. Also so, ich kann es ja jetzt kritisieren, aber ich knicke ja selber oft genug bei vielen anderen Sachen auch wieder ein. In WoW setze ich mich ja auch nicht hin und denke mir so, jetzt werde ich erstmal ganz lange die verschiedenen Skillungen ausprobieren, bis ich, fuck off, ich bin 10 Minuten im Add-on, dann habe ich einen Guide offen, wie ich meine Klasse skillen soll.
Klar,
logisch. Das ist aber auch zugegebenermaßen, ich war auch schon, weiß nicht, so solche Sachen, ich weiß, es gibt Leute, die haben da richtig Spaß dran. Ich bin niemand, der so Bock hat, irgendwie Builds zu finden. Ich habe schon früher in meiner aktiven Yu-Gi-Oh!-Zeit, ich habe es immer gehasst, mir selber Decks auszudenken. Ich weiß nicht, das war immer so der Aspekt des Spiels, den ich nicht mochte. Aber ja, an sich, du hast schon recht, das ist vielleicht früher auch so ein bisschen, warum jetzt, bei dir in Clays weiß ich nicht, bei Steve weiß ich, der hat es dann nicht so mit, warum bei mir heutzutage Pokémon-Spiele wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren würden. Weil früher als Kind hast du das halt gespielt, oder ich zumindest als Kind, und es war halt wirklich, du hast halt keine Ahnung, was der nächste Trainer für Pokémon hat. Du hast keine Ahnung, was dich im nächsten Gebüsch erwartet. Heute hast du halt Datenbanken, die das alles bis zum Geht nicht mehr zensiert haben, und du guckst halt alles nach. Du denkst halt nicht, okay, wo könnte ich das und das Item finden, oder das und das Pokémon, sondern du guckst halt, okay, hier Pokémon XY, wo kann ich das finden, da, cool, wunderbar, habe ich in 5 Minuten.
Ja, klar. Aber das ist nicht mal mein Hauptkritikpunkt. Also ich meine, das ist ja selbst schuld. Man könnte ja, genau. Singleplayer kann man immer noch so spielen. Aber ich finde bei Multiplayern, das ist halt auch so ein Disadvantage, den du hast, wenn du dich nicht Jahre vorher mit diesem Spiel beschäftigst, weil du dann, ne, also weil halt nicht alle even starten. Die anderen haben schon 7 Betas gespielt. Die kennen schon, weißt du, die ersten 40 Level auswendig oder so. Und haben da irgendwie eine Levelstrategie währenddessen. Du fängst da an und denkst dir, was zur Hölle mache ich hier? Ich habe einen Bogen. Das ist einfach, ich hasse diese Beta-Mentalität, dass so viel, ne, also es ist ja nicht so, dass es eine kleine Gruppe an Leuten ist, es ist einfach, keine Ahnung, darf ja jeder irgendwann mal testen und ich mag es einfach nicht zu testen, ich will Spiele released haben und sie dann spielen. Das fände ich
cool. War das nicht auch, mag jetzt eine völlig falsche Erinnerung sein, aber war das nicht auch so ein Trend, der tatsächlich mit WoW angefangen hat, dass halt so die Top-Raid-Gilden angefangen haben, so von wegen, wir müssen den PTR 3 Wochen lang schon die Bosse alle legen, weil wenn es dann losgeht, live, dann sonst haben wir ja total den Nachteil, wenn wir die Bosse erst lernen müssen.
Und das hat mich auch genauso genervt, weil ich gerne live spiele. Ich habe nicht so viel Ansporn, Sachen zu machen, um sie dann auf dem Live-Server nochmal zu tun.
Ja, das verstehe, also da bin ich voll bei dir. Ich habe noch nie in meinem Leben PTR gespielt. Ich spiele fast nie Beta oder sowas. Ja. Für irgendwas, der Spiel, auf die ich richtig, richtig Bock habe, will ich keine Beta zocken, weil warum?
Ja, weil du machst dir dann das Live-Spiel kaputt damit. Genau. Ne? Du freust dich dann nicht mehr auf den Release, sondern du sagst, ja gut, jetzt muss ich, bei MMORPG zum Beispiel, stell dir vor, du spielst eine Beta, stell dir vor, Classic WoW, Beta, und du also wenn du da eine Beta gespielt hättest und du spielst irgendwie schon bis Level 40, das dauert ja ewig. Und dann weißt du, zum Release hast du keinen Hype mehr aufs Spiel, sondern du weißt, oh Gott, ich muss erst wieder auf 40 leveln.
Ja, oh mein Gott. Was Steve halt sagt, das Wunder ist einfach komplett weg und das macht ja so eine große Faszination aus.
Ja, aber ich verstehe auch die Leute nicht. Ich meine, so, keine Ahnung, so Seitenbetreiber und so weiter, die machen sowas ja, ne? Also ich habe auch, ich wurde zu jeder Beta zu WoW eingeladen und ich habe immer nur irgendwie mal mir das Startgebiet angeguckt, irgendwie mal so ein paar Stunden gespielt für ein Video oder so. Eben aus diesen Gründen. Das macht dann überhaupt keinen Sinn. Ja, du tötest das Add-on für dich, ne? Klar kann man dann sagen, ja, aber ich muss schon raiden und ich muss Guides machen für meine Seite und so, aber selbst da hatte ich nie Bock drauf, weil das macht halt Spaß, hat auch in Shadowlands Spaß gemacht, einfach das irgendwie neu zu entdecken und die Story so aufzusaugen und so. Ich bin da total bau, ich werde auch nie verstehen, wer Bock darauf hat. So.
Viele, lustigerweise.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie, du freust dich auf einen Kinofilm, aber du guckst den erstmal daheim auf so einem alten Röhrenfernseher vor, ja, in schlechter Quali, um dich richtig zu hypen, damit du den Film dann nochmal im Kino gucken kannst und denkst dir so, what the fuck, warum sollte ich das tun?
Ja, werde ich nie verstehen.
Das ist ein exzellenter Vergleich.
Das gut, dann machen wir Schluss für heute. Wir sind schon bei 1,5 Stunden. Ich habe noch zwei Sachen. Erstens muss ich sagen, dass, wir haben ja schon festgestellt, die UEFA und England die großen Verlierer dieser EM sind. Ich muss sagen, dass ich denke, dass ich einer der großen Gewinner dieser EM bin, weil ich natürlich André Pape im Torwandschießen sehr dominiert habe. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch den BFF-Vlog von Pape und mir an hier. Und das Zweite ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, ihr Lieben, aber ich habe mal wieder ein neues Projekt gestartet, irgendwie in Kooperation mit Wilke Zierden, der sich danach einfach überhaupt nie wieder gemeldet hat. Danke doch mal dafür. Das Ganze heißt Lehrer Krömer erklärt. Das ist eine nette Videoreihe für Schüler, irgendwie, die unglaublich faul sind und kurz vor der Klassenarbeit nochmal eben irgendwie das Wichtigste aufnehmen wollen. Irgendwie, ich habe schon zwei Videos dafür gemacht und in der Woche kommt das nächste über die Französische Revolution, mein persönliches Lieblingsthema. Schaut mal rein, es gibt's auf Facebook und auf YouTube.
So, ich habe den Dreisatz-Video geguckt.
Ja.
Und habe Dreisatz verstanden, aber auch schon vorher. Das war gut. Mhm. Ich finde, in dem Video kam nicht gut klar, was passiert, wenn es eine Sache ist, die ins Minus zum Beispiel geht.
Ja, also da gibt's ja auch proportional und unproportional. Beim 30 gibt's ja viele Varianten. Das ist erstmal, also dieses Video ist erstmal dafür da, dass man das Grundprinzip versteht. Ja, also ich mache es ja auch sehr auf Sec 1 basierend. Das heißt, das ist für Leute, die in der 5. Klasse sind und erstmal das Prinzip verstehen sollen. Die Videos, also das ist ja so umfangreich, das Thema. Meine Videos sind immer 5 bis 10 Minuten lang und dafür ist das viel zu vielschichtig. Da werde ich noch weitere Videos machen, dann vielleicht ein irgendwie, ja, erweitertes und so weiter. Also das ist erstmal sehr schön.
Also den Dreisatz hast du danach verstanden, das kann ich attestieren.
Ja, danke. Freut mich, dass dir gefallen hat. Sehr schön. Ja, das ist der Plan. Wirklich für Leute, die überhaupt keinen Zugang haben oder die mega faul sind, dass sie das Grundprinzip verstehen. So. Na, mal gucken, wie es funktioniert. Wie gesagt, Französische Revolution und wir haben schon eine Liste von Themen. Und das Feedback von der Community war auch sehr schön, weil viele irgendwie Kids in dem 5 bis 6 Klassenalter haben. Mal gucken, ich tüdel einfach und schau mal, wie sich entwickelt. Gut, Banasar, danke, dass du da warst hier. Irgendwie ein kleines Banasar Revival heute gefeiert. War wieder nett, ne? Ist wie WoW, du Arschloch, gerade noch mal den Flame. Ne, das wärst du nie weg gewesen, funktioniert immer mit uns. Und ja, Clays in gewohnter Qualität. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon aufs Finale. Ich drücke natürlich Italien die Daumen, ist ja klar, wie jeder gefühlt. Und habt ihr noch irgendwas? Irgendwas Wichtiges, wo ihr sagt, das müssen wir noch loswerden? Nee. Okay. Dann bis nächste Woche. Danke fürs Rein, liebe Community. Macht's gut. Ciao, ciao. Hallo.